Moin, liebe Fußballfans, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deichkicker. An meiner Seite heute aus der Sportredaktion der EZ, Lars Möller. Moin, Lars.
Ja, moin, Christian, ich bin wieder da, nachdem du mich letzte Woche ja auf die Bank verbannt hattest.
Ja, das muss auch mal
sein. Und Dirk dazu genommen hast.
Aber bisschen ausruhen.
Ich bin zurück.
Ja. Unser Gast hat wahrscheinlich äußerst emotionale Tage hinter sich nach diesem Auftaktprogramm. Wir werden ihn gleich unter anderem dazu befragen. Herzlich willkommen, Henning Rieselmann.
Vielen Dank. Guten Morgen, Jungs.
Henning, es gab zu Beginn der Saison gleich viele besondere Spiele für den Verein und für dich, ne? Meppen, das Oldenburg-Pokalspiel, beide gewonnen. Jetzt gehen den Verein, den du schon trainiert hast und für den du schon die Schuhe geschnürt hast, Blau-Weiß-Lohne. Als nächstes wartet wieder Oldenburg. Wie hast du die bisherigen Spiele wahrgenommen, auch emotional? Mehr geht zum Anfang der Saison nicht, oder?
Ja, das war sicherlich ein Start, der es in sich hatte. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, wir haben uns alle auf diesen Start auch unheimlich gefreut. Das ist das, wofür wir es machen. Wir haben ein Jahr in der Oberliga gespielt und es ist schon was anderes, wenn du dann siehst, was für Kaliber jetzt auf uns zukommen, wie viele Zuschauer auch ins Stadion kommen. Und das war immer so ein bisschen auch unser Traum von Anfang an zu sagen, okay, wenn wir es schaffen, innerhalb kürzester Zeit den BSV Kickers M wieder salonfähig zu machen, dass wir einfach auch solche Fußballabende wie gegen Meppen und auch jetzt gegen Lohne, war die Hütte auch wieder voll, kreieren können, dass alles gut läuft, dass wir ein guter Gastgeber sind, dass wir sportlich mithalten können, dann haben wir, glaube ich, schon viel geschafft. Und deswegen sind wir für den Moment, Fußball ist ja immer eine Momentaufnahme, sehr zufrieden. Wir hatten ein sehr intensives Auftaktprogramm, aber ja, wir haben einfach eine coole Truppe zusammen, die zusammenhält, die auch in Oldenburg nach dem Rückschlag wiederkommt, gestern nochmal wieder zurückgekommen ist. Und das macht Spaß zu sehen. Das haben wir uns gewünscht, auch bei der Zusammenstellung des Kaders. Und von daher sind wir für den Moment sehr zufrieden, ja.
Kam mir gestern mehr vor als 2.500 Leute.
Ja, da haben wir immer eine große Diskussion. Nils, mein Freund und Kupferstecher, mit dem ich hier jetzt schon einige Jahre zusammen auch verbringe, der sagt immer, Henning, das Ticketsystem lügt nicht, weil viele kamen zu mir auch und sagen, boah, da waren doch bestimmt 3.000 Zuschauer im Stadion. Und aber am Ende ist es so, wie es ist und wir machen die Zahl nicht kleiner, als sie ist. Aber ja, trotzdem sah es schön voll aus, ja, muss man sagen. Ich. Und war eine für den Sonntag, war ja unser erstes Sonntagsspiel, was wir hatten, seitdem wir jetzt da sind. War es eine super Atmosphäre und ja, am Ende konnten wir nach zum Glück ein Tor bejubeln.
Ja. Bevor wir mal auf das gestrige Spiel schauen, mal kurz für euch und für Henning, was uns in dieser Sendung noch so erwartet. Wir hören nachher noch Frank Löning, den ehemaligen Kickerspieler und jetzigen Co-Trainer von Oldenburg zum kommenden Spiel. Und wir sprechen mit jemandem über David Schillers Besuch im aktuellen Sportstudio, der selber schon mal an der Torwand dort stand. Zudem wollen wir natürlich die Zeit nutzen, um Henning besser kennenzulernen. Und dazu habe ich mir Unterstützung geholt, und zwar einmal von einem aktuellen Spieler, der uns mal erklärt, wie Henning ihn zu Kickers gelotst hat. Und okay, zum anderen von der lokalen Sportszene. Ich habe aktuelle und ehemalige Spieler, Spielerinnen, Fans aus der Region gebeten, mal Fragen an Henning zu stellen, die sie ihn immer schon mal stellen wollten. Und die werden wir je nach Themengebiet dann einbauen.
Da bin ich gespannt.
Ja, ich auch. Henning, lass uns mal auf das gestrige Spiel schauen. 1-1 gegen Lohne. Ich hatte so in der zweiten Halbzeit das Gefühl, gerade als Kickers sich in der Lohner Hälfte festgesetzt hat, fiel nach dem Konter das 0-1. Und Gott sei Dank haben wir dann kurz vor Schluss noch geantwortet durch den eingewechselten Martin Schmidt. Wie fällt dein Fazit denn aus zum Spiel gestern?
Ja, ähnlich. Es war, glaube ich, ein Abnutzungskampf. Beide Mannschaften haben wenig zugelassen, haben wenig angeboten. Das wussten wir aber auch ein Stück weit im Voraus. Lohner hat starke Außenbahnspieler, die haben wir gut zugestellt. Und am Ende des Tages, glaube ich, schon hatten wir einen Chancenplus. So ehrlich müssen wir dann auch sein. Ja. Und wo jeder so ein bisschen mit dem 1-0 von uns gerechnet hat, Tito hat nochmal den Lattentreffer gehabt, ja, fällt so ein bisschen aus dem Nichts, so der Lucky Punch für Lohne. Da konnte man jetzt denken, okay, das kann es jetzt gewesen sein, aber am Ende sind wir dann nochmal bravourös zurückgekommen und am Ende sind es halt auch die Einwürfe, die einfach auch dann gefährlich sind. Und wir haben ja auch den Heiko Martin Schmidt nicht umsonst geholt, wussten, dass er kopfballstark ist und am Ende hat er ihn reingedrückt, ist richtig hochgestiegen, hat sich da durchgesetzt. Und ja, dann ist es schon so, dass ein 0-0 hätte sich jetzt wie 0-0 angefühlt, wo man, glaube ich, gesagt hätte, okay, wir waren, glaube ich, ein bisschen näher am Sieg dran. Wenn du aber 1-0 zurücklegst und dann noch das 1-1 machst, dann kannst du damit besser nach Hause fahren. Wenngleich ich natürlich auch gerne 3 Punkte gehabt hätte, aber am Ende sind wir auch nicht mehr wünscht dir was. Und von daher können wir mit dem Punkt, glaube ich, ganz gut leben. Macht Lust auf mehr. Am Ende war es ein Lucky Punch für uns. Zwar nicht mit 3 Punkten, aber darauf können wir aufbauen.
Da muss man sich so ein bisschen drauf einstellen, ne? Dass ja auch Gegner mal herkommen, die auch nicht unbedingt jetzt den Ball haben wollen. Das ist dann schon schwer für Kickers auch, ne?
Ja, neue Liga, neue Gegner, besseres Niveau, das wissen wir. Und das sieht man jetzt auch in jedem Spiel. Also wir haben jetzt kein Spiel, wo wir mal eben so 3-4-5-0 gewinnen. Und von daher, ja, jedes Spiel ist schwer. Jedes Spiel ist auch so ein Stück weit ein 50-50-Spiel. Und am Ende des Tages müssen wir sehen, dass wir ja, so oft wie es geht als Sieger den Platz verlassen.
Punkt für Punkt.
Punkt für Punkt, Spiel für Spiel, die alte Phrase zählt auch hier.
Ne? Ist so, ne? Wir wollen nachher nochmal auf das Oldenburg-Spiel kommen, wie erwähnt. Wollen aber natürlich auch die Zeit nutzen, wenn du hier bist, um dich mal persönlich ein bisschen besser kennenzulernen. War Fußball in der Familie früher bei euch immer schon ein großes Thema? So ein kleiner Junge war's?
Das würde ich schon sagen, ja. Also ich habe schon immer, ich kann mich noch erinnern, es gibt noch so ein Kommunion-Video von mir, wo ich mit meinem Papa im Zimmer bin und dann immer nach Sondertraining gefragt habe. Früher hat mein Vater mit meinem Bruder und mir und mit ein paar Freunden auf dem Bolzplatz gekickt und das war immer für mich das, ich glaube als kleiner Junge, das sehe ich auch bei meinem Sohn Oskar, willst du immer, dass der Papa auch was sieht, was du machst, und das war bei mir damals auch so, und wenn ich mal mit meinem Vater auf dem Bolzplatz kicken konnte, war das schon immer cool. Und ja, ich habe immer gerne Fußball gespielt, habe auch gerne Tennis gespielt, so, das lief auch ganz gut, aber Fußball war schon die Nummer eins. Und dementsprechend, seitdem ich denken kann, hat mich dieses Spiel fasziniert und habe es immer versucht, mit ganz viel Leidenschaft und Engagement zu spielen. Und von daher, ich bin früher witzigerweise VfB Oldenburg-Fan gewesen. Mein Papa hat mich zu jedem Spiel mitgenommen, damals noch im Donner-Schwee-Stadion. Da war ich als kleiner Filius, das war so die lokale Szene. Wir sind zu Auswärtsspielen gefahren in der zweiten Liga. Ich kann mich noch am Spiel mal bei Rot-Weiß Essen erinnern, da ging es um Klassenhalt, hat Oldenburg hoch verloren. Ja, und dann bin ich aber selber als Fußballfan dann, weil alle waren bei uns irgendwie Werder Bremen-Fan, hat meine Liebe dann den Betzenberg erreicht und ich war heißblütiger SC Kaiserslautern-Fan. Stefan Kunz war so mein Vorbild damals und ich habe auch in FCK-Bettwäsche geschlafen. Aber mein Papa war halt hier aus der Region Oldenburg-Fan damals und aber wenn er jetzt im Marschwegstadion sitzt, dann hat er auch die richtigen Farben an und ist dann auch für den BSV. Aber Fußball hat mich mein ganzes Leben lang begleitet und das ist auch gut so.
Du hast als kleiner Junge bei TV Dinklage gespielt, ne?
Genau, das ist mein Heimatverein. Da spielt jetzt auch mein Sohn oder meine Tochter auch. Ah, ja. Und ja, das ist 500 Meter von uns zu Hause entfernt oder einen Kilometer. Und ja, da komme ich her.
Wir haben dazu die erste Frage und die kommt von Lenny. Hören wir uns einmal an.
Hallo, mein Name ist Lenny, bin 7 Jahre alt, spiele bei TuS Hinte. Meine Frage lautet: Was ist deine Lieblingsposition und bei welcher Position hast du gespielt? Das war meine Frage. Süß.
Ja, Lenny, das ist aber eine süße Frage. da möchte ich gerne darauf antworten. Also ich war in meiner Fußballlaufbahn ein klassischer Rechtsaußen. So, das war auch meine Position, die gut zu mir gepasst hat, weil ich konnte mich ganz gut selber einschätzen, aber ich war schon auch ein Läufertyp. So, ich war immer ganz, ganz fit und konnte gut laufen und ich habe immer die rechte Bahn so meistens im 3-5-2 beackert und etwas offensiver als defensiv gespielt. Und das war so meine Lieblingsposition, aber es war auch mehr oder weniger die einzige, die ich ausüben konnte. Also von daher sehe ich mich da schon zu Hause und das habe ich immer gerne gespielt auch. Und ja, das war so meine Lieblingsposition. In der Jugend war ich Stürmer, habe ich gerne Tore geschossen so, und im Herrenbereich ging es dann immer auf die rechte Seite.
Hoffe, damit ist die Frage beantwortet, Lenny.
Hoffe ich auch.
Habe ich auch noch nie ohne Fußball gesehen irgendwo.
Okay.
Der geht dann meist mit seinem Vater, ist Martin Peters, ganz bekannt hier in der Krummhörn, oder bei Pepsum gespielt und Lokwart. Und statt Spiele zu gucken, muss er immer mit ihm auf dem B-Platz zocken.
Ja, so ist das immer, ja.
So ist, du kennst das ja
das
auch.
Das kenne ich auch.
Henning, du bist ja, wie wir wissen, Geschäftsführer der Agentur Onside Sports, mit denen ihr so vor allem Testspiele und Trainingslager organisiert. Hast ein Team von Kollegen und Mitarbeitern, aber bist ja trotzdem auch extrem viel unterwegs. Dann ist wahrscheinlich ja auch richtig wichtig, dass du eine Familie hast, die hinter einem steht. Wie wichtig ist Familie für dich? Ist sie auch ein Ruhepol, so auch wenn da zwei kleine lebendige Kinder warten auf dich?
Ja, Familie ist schon das Wichtigste im Leben, das muss ich schon so sagen. Also da habe ich auch ein großes Glück, eine Frau an meiner Seite zu haben, die immer für mich da ist, die mir den Rücken frei hält. Ich kann mich noch erinnern, gerade wo ich die Agentur gegründet habe, da war ich wirklich auch viel unterwegs. Ich glaube, da war ich bis zu 5-mal, auch 3-5-mal die Woche im Flugzeug. Ihr müsst euch vorstellen, die Vereine kommen nicht zu einem nach Hause. So, die müssen besucht werden. Das ist auch Akquise, das ist Vertrieb. Und da hatte ich noch, ich weiß noch, ich kann mich einmal erinnern, da war ich in London, habe eine Reise gemacht, war bei West Ham, kam wieder. Wir hatten gerade einen kleinen Sohn zu Hause, der nicht so gut schlafen wollte. Da war meine Frau völlig fertig und hat gesagt, Henning, ich kann nicht mehr so, helf mal bitte jetzt hier so mit. Das ist schon so auch gewesen, dass du, um diesen Beruf ausüben zu können, musst du einfach auch eine starke Familie haben. Das fing bei mir zu Hause immer an. Also meine Eltern sind seit, ich weiß jetzt gar nicht wie lange, zusammen. Wir sind aus einer Unternehmerfamilie zu Hause, stammen wir in dritter Generation jetzt schon. Mein Bruder führt den Laden jetzt, wir haben einen Holz- und Baustoffbetrieb zu Hause weiter. Mein Papa hat ihn von seinem Opa schon übernommen und also Familie wird bei uns groß geschrieben und das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Wir versuchen unseren Kindern Werte mitzugeben, wir versuchen ja eine Einheit zu bilden und ich glaube, da habe ich großes Glück mit meiner Frau, mit meinen Kindern, aber auch mit meiner Familie. Ich habe ein sehr enges Verhältnis zu meinem Bruder, ich habe ein sehr enges Verhältnis zu meinen Eltern und ja, ich glaube, das ist das Fundament, auf dem alles beruht und auch nur dann, wenn das funktioniert, kannst du, glaube ich, auch Leistung bringen und ja, mittlerweile ist es ein bisschen weniger geworden mit den Reisen, weil die Firma eingespielter ist und wir haben Abläufe und ich habe ein super Team zusammen, aber ja, klar, das gehört natürlich auch dazu, ja.
Du sagtest, ihr habt einen Holz- und Baustoffhandel, also deine Familie, dein Vater hatte den gegründet.
Und Opa, ja.
Opa. Hm? Ist das Unternehmertum dann auch so ein bisschen dir in die Wiege gelegt worden?
Ja, ich glaube schon. Wenn ich jetzt mal so an unsere unzähligen Mittagessen zu Hause denke, da wurde jetzt nicht übers Wetter diskutiert, sondern schon immer über die Firma. Das hat uns immer begleitet oder mich als kleiner Junge schon begleitet. Und ich glaube schon, wenn man in einer Unternehmerfamilie aufwächst, dass man dieses Gehen so ein bisschen mitbekommt. Und das hat mich auch immer mein Leben lang begleitet. Ich habe immer schon auch dann in der Firma zu Hause arbeiten müssen, wenn ich Schulferien hatte. Ich habe damals bei der Bundeswehr mal meinen LKW-Führerschein gemacht, bin dann morgens auch um 6 auf dem LKW gesessen, habe das Holz ausgeliefert. Und sowas prägt einen natürlich auch, das muss man schon sagen, wenn andere dann vielleicht mal ins Schwimmbad gehen und du da zu Hause ein bisschen mithelfen musst. Aber das gehört halt auch dazu und ich möchte das heute nicht messen, auch wenn ich es damals mal verflucht habe und gesagt, das kann doch nicht sein. Aber ja, das gehört dazu und von daher glaube ich schon, dass mich das auch ja geprägt hat.
Was den Leuten auffällt, wenn sie Spiele gucken und dich dann mal zufällig beobachten, ist ja so diese Leidenschaft für das Spiel, ne? Die Emotionen, die dann rauskommen. Mein Cousin Thorsten, der war zufällig, also der guckt generell viel Fußball, der war zum Meppenspiel und weil ihm das alles so gut gefallen hat, ist er auch direkt nach Oldenburg gefahren und der saß ganz zufällig bei dir an der Seite da, wo auch Ansgar Brinkmann saß.
Okay, ja.
Und hatte natürlich dann ganz guten Blick auf dich. Mhm. Und der ist nicht so leicht begeistert von anderen Leuten und so, aber von dir war es und der hat mir nachts dann noch eine Nachricht geschickt. Ich will das einmal im Abspielen.
Okay.
Das
einmal.
Über Henning Rieselmann soll auch nur noch einer mal sagen, dass Kickers Emden für ihn bloß ein Sidechick ist oder der das bloß in persönlicher Bereicherungsabsicht betreibt. Er saß gestern Abend neben uns, naja, zumindest beim Anstoß, in derselben Reihe wie wir. Und was der da über 120 Minuten inklusive Elfmeterschießen für ein Tempo vorgegangen ist, das kam dem schon ziemlich nahe, was auf dem Platz passiert ist. Der hat jede Situation kommentiert, Fehler moniert, gelungene Aktionen gelobt, dann gejubelt nach den Kickers-Toren, beim Ausgleich gegen die Sitzschale gehauen, ist in den Sitz reingewandert. Auf einmal saß er eine Reihe weiter vorne beim weißen Brasilianer Ansgar Brinkmann. Dann ist er eine Reihe nach hinten gewandert, wo ein Kollege von ihm saß, hat mit ihm das Spiel diskutiert. Auf einmal hatten wir ihn aus den Augen verloren, dann war er kurzerhand auf einmal im Innenbereich neben der Trainerbank, hat mit Emmerling geredet, ehe er vom Linienrichter des Feldes und des Innenraums verwiesen wurde. Also unglaublich, was der da gestern abgespult hat. Schade, dass keine Kamera auf den gerichtet war. Wahnsinn.
Ja, oder das war besser mit der Kamera.
Zum Glück, glaube ich, ja.
Da hast du richtig Meter gemacht,
ja. Ja, ich krieg das gar nicht so mit, wenn ich, wenn der Anpfiff wird höhen oder ich muss schon sagen, mich haben Stadien als kleiner Junge immer fasziniert. So, ja. Ich bin dann auch oftmals zu Auswärtsspielen gefahren oder auch wenn gar kein Spiel irgendwo war und es war ein Stadion in der Nähe. Ich habe immer Städte mit Fußball verbunden. Das war immer bei mir so als kleiner Junge schon. Ich bin auch mal über den Zaun gestiegen, um mir ein Stadion anzuschauen, wenn kein Spiel dort war in der jeweiligen Stadt. Und wenn ich dann so ins Marschwegstadion gehe, und ich war ja, wie gesagt, als kleiner Junge schon öfters dort, dann bin ich einfach, also für mich ist Fußball einfach, das ist schon ein Stück weit mein Leben auch. Ja. Und das hört sich jetzt vielleicht etwas romantisch an, warum macht er das? Und man will am Ende auch Geld damit verdienen. Also ich habe es ja schon des Öfteren gesagt und ich werde es auch nicht müde zu betonen, aber wer jetzt glaubt, dass man mit Fußball, jedenfalls in den Ligen, wo wir sind, und selbst die meisten Zweitligavereine sagen, dass das ein Rohrkrepierer ist und man in der zweiten Liga auch kein Geld verdienen kann, dann kann ich jeden beruhigen, dass das wirklich auch aus der Intention beruht, dass man einfach sagt, ich liebe dieses Spiel. So, und ich bin gerne Trainer gewesen, ich bin gerne am Spielfeldrand, ich bin gerne mit den Jungs zusammen, ich schaue mir gerne Trainings an, ich rede gerne mit Spielern und ich bin natürlich auch emotional, das bin ich als Mensch auch so, ich bin ein emotionaler Mensch. Und wenn so ein Spiel angeht, dann habe ich auch gar nicht so ja auf dem Zettel, was rechts und links neben mir so passiert, dann bin ich einfach ich und ich möchte auch so sein, wie ich bin. Und mich da auch gar nicht verstellen. Ich glaube, ich bin ein volksnaher Typ, ich bin ein Kumpeltyp. mit dem man über alles reden kann. Und ja, wenn so ein Spiel in Oldenburg da ist, was natürlich auch emotional war, so, dann, ja, dann habe ich das gar nicht so mitbekommen, wenn ich ehrlich bin. Also ich bin jetzt nicht zu Hause so, dass ich sage, meine Frau wartet dann meistens auf mich und nimmt mich dann einmal in den Arm und wir sprechen noch kurz drüber. Aber ich habe es jetzt gar nicht so, ja, so mitbekommen wie jetzt dein Bruder. Aber am Ende des Tages, ja, schön, wenn es so ist. Und ich leide auch mit, ich lebe auch mit. Und das muss auch so sein, finde ich. Und ich bin jetzt keiner, der irgendwie einen Verein führt und sagt, ja, macht mal irgendwie. Und da oben sitzen die mit dem Hemd und mit den Krawatten. Und unten sitzen die, die die Arbeit machen müssen. Also ich glaube, wir brauchen ein gutes Team. Das ist extrem wichtig. Und da sehe ich mich auch als absoluten Teamplayer, der das Team auch aufstellt. Und jeder muss auch einschätzen können, was er kann und was er nicht kann. So, und ja, und am Ende müssen alle ihre Aufgaben erfüllen und mitmachen. Und das sehe ich auch so ein bisschen als Familienbetrieb. Da kann es auch mal krachen, da kann man solche mal die Meinung sagen. Aber am Ende müssen wir halt ein Ziel haben und es muss halt ein gutes Miteinander sein.
Ansgar Brinkmann taucht jetzt häufiger mal auf. Ich glaube, gegen Lohne war er auch schon wieder da. Warum? Kennt ihr euch?
Ja, Ansgar kommt aus Barkum. Das sind so 7 Kilometer von meinem Heimatort Dinklage. Mhm. Wir haben einen gemeinsamen Freund, den Clemens Hoping, der jetzt auch bei uns bei Kickers eingestiegen ist. Wir reden viel über Fußball. Wir verbringen viel Zeit im Garten zusammen. Der Clemens hat so einen Fußballplatz und so einen Tennisplatz im Garten. Und dann können wir ab und zu mal eine Runde Paddle-Tennis spielen. Ansgar kommt dann mal ohne Anmeldung vorbei und wir diskutieren über Fußball und erzählt ein paar Anekdoten. Die Kinder hören mal zu, wenn sie dabei sind. Und ja, er war auch schon Lohn dabei. Hat diverse Spiele von mir damals als Trainer beobachtet, auch schon kommentiert. Und ja, ich tausche mich gerne mit Ansgar über Fußball aus und er lebt den Fußball. Er war auch schon, glaube ich, seit Freitagabend hier. Hat sich ein bisschen die Stadt angeguckt und ja, ist so ein bisschen auch so ein Straßenkind noch und hat sein Herz auf der Zunge. Das mag ich einfach auch. Und ich freue mich, wenn er die Spiele mit uns zusammen sieht und wenn wir uns anschließend über Spiele auch austauschen, ein bisschen diskutieren, philosophieren und einfach ein netter, sympathischer Kerl.
Auf jeden Fall.
Thorsten, hast du dann ja schon mal überzeugt von dem? Also merkst du generell, dass immer mehr Leute mittlerweile von dem Kickers-Konzept überzeugt sind? Ostfriesen sind ja mal erstmal ein bisschen schwer zu knacken und misstrauisch. Das war es, Investor machte ja damals die Runde, weil sich das auch als Schlagzeile einfach gut macht für einige. Aber die Spiele sind gut besucht und es wird mittlerweile ja sehr positiv gesprochen über den Verein. Also kriegst du das mit?
Ja, das kriegt man schon mit. So, ich bin jetzt einer, der nicht alles liest und nicht alles aufschnappt, aber trotzdem kriegt man es mit und das ist natürlich auch ein schönes Feedback. Ich glaube auch, dass das die Leute merken, dass wir eine ehrliche Arbeit an den Tag legen, dass wir es ernst meinen. So mit dem Begriff Investor kann ich jetzt nicht ganz viel anfangen, so weil wir es einfach auch nicht sind. Ne? Also wir sind jetzt nicht diejenigen, die da jetzt Hunderttausende von Euro reinstecken, sondern wir versuchen wirklich auch unser Netzwerk, unsere Kontakte spielen zu lassen, dass wir eine gute Strategie für den Verein entwickeln, die auch nachhaltig ist und auch ja ein gutes Fundament bildet. Und meistens hast du ja im Fußballverein irgendwelche Leute, die haben auf der einen Seite vielleicht Geld, aber kein Know-how oder kein Netzwerk, aber wieder Geld. Und wir versuchen alles irgendwie auch im Einklang zu bringen. Wir versuchen gerade, und da haben wir uns extrem auch gesteigert, auch dank Nils, der da auch wirklich sehr, sehr fleißig ist, neue Sponsoren für den Verein zu gewinnen. Wir versuchen, neue Strukturen in den Vereinen zu bekommen. Wir versuchen aber auch, ja, muss man schon sagen, eine Euphorie zu entfachen. Und das ist schon auch unsere Aufgabe und das liegt uns auch ein Stück weit, eine Euphorie zu entfachen. Man darf aber natürlich auch nicht vergessen, wenn man eine Euphorie entfacht, ist es fast noch schwieriger, diese auch zu halten. Ne? Also man kann Spiele gewinnen, logischerweise, das gehört dazu. Wenn du keine Spiele gewinnst, wirst du keine Euphorie entfachen. Du brauchst eine gute Mannschaft, du brauchst viele Zutaten. Ich sage mal, für dieses Gericht, was am Ende auch serviert wird, und ich glaube, wir haben ein gutes Team beisammen außerhalb des Platzes. Wir haben ein gutes Team auf dem Platz zusammen. Das Trainerteam harmoniert gut. Wir haben uns was dabei gedacht. Wir hatten einen Plan von Anfang an. Du weißt jetzt nie im Fußball, wie gut so ein Plan, den du hast, aufgeht. Aber ich glaube, für den Moment, das können wir, glaube ich, sagen, sind wir gut dabei. Wir sind nie fertig. Ich habe noch so viele Ideen im Kopf, die dann Nils meistens auch dann umsetzt mit ganz, ganz vielen Helfern auch. Und ja, da hangeln wir uns jetzt Step by Step weiter und sind nicht zufrieden, wollen immer weitermachen und sind natürlich auch erfolgshungrig.
Wie ist eigentlich deine offizielle Bezeichnung gerade? Erst war das strategischer Partner, ne?
Ja, die Bezeichnung ist mir eigentlich relativ egal, wenn ich gibt's so sagen darf. So. Ja, gibt's gar nicht jetzt. Die okay. OZ hat jetzt mal sportlicher Leiter mal geschrieben. Ich glaube, das trifft's ganz gut. Ich bin für den Sport so ein bisschen auch verantwortlich. Ja. Und ich sehe mich jetzt auch nicht als eilige Wollmilchsau, dass ich alles machen muss. So, wie gesagt, es gibt verschiedene Kompetenzbereiche. So, die meisten Dinge sprechen wir einmal zusammen auch im Team ab. Dann werden sie umgesetzt. So, mein Steckenpferd ist sicherlich auch der Fußball, weil das ist das, was mich am Ende auch antreibt. Das ist das, was ich liebe. Dieses Spiel fasziniert mich seit Kindesbeinen und dementsprechend glaube ich schon, dass ich auch im Sport gut zu Hause bin und trotzdem bin ich auch bei Onside dafür da, das Team zusammenzuhalten und so sehe ich mich auch ein bisschen bei Kickers, das Team zusammenzuhalten, die Familie zusammenzuhalten. Ich habe den Jungs auch in meiner Kabine gesagt, dass Das ist so wie mit der ersten Liebe, so, ja, so, oder generell wie in der Liebe auch im Spiel oder im Sport. Du kannst es nicht erzwingen. So, entweder macht's Klick oder es macht keinen Klick. Und ich sage den Jungs auch immer, dass der Weg viel interessanter ist als am Ende auch das Ziel. Und wenn wir auf dem Weg alle gemeinsam zusammenhalten und keiner diesen Weg verlässt, und wenn auch mal jemand diesen Weg verlässt, dann müssen wir ihn wieder auf den Weg bringen. Achtsam, behutsam. Und ich glaube, dass das Entscheidende auch ist. Und ich glaube schon, dass die Spieler auch merken, das ist ähnlich wie in der Erziehung mit den Kindern, was du vorlebst, das transportieren sie ja irgendwie auch im Innerlichen. So, und das ist schon so, dass wir das auch in der Kabine im täglichen Umgang fordern. Und ich glaube, dass wir da auch ein bisschen anders sind. Vielleicht auch ich mit meiner Art. So, das kann mal positiv, mal negativ sein. Aber ich glaube trotzdem, dass wir versuchen, auch diese Organisation, diesen Verein, diesen Traditionsclub, ja, wieder dahin zu bringen, wo er auch hingehört. Da gehört ganz, ganz viel Arbeit dazu, ganz, ganz viel Ehrenamt dazu, ganz, ganz viel Fleiß auch dazu. Aber ich glaube, am Ende ist der Weg, den wir eingeschlagen haben, schon nicht so verkehrt, ja.
Wir haben eine Frage dazu bekommen, von also zu dem Regionalen, dass immer mehr Leute hier kommen aus dem Umkreis auch. Und einer davon ist Flo Haberts, der ist öfters zwar spielen für Kickers, der spielt beim Ostfrieslandigisten FC Lokwart.
Moin zusammen, hier ist Florian Haberts vom FC Lokwart. Und mich würde mal interessieren, was kann sich ein kleiner Dorfverein, wie unser es ist, sich vom Team von Henning Rieselmann abgucken, beziehungsweise gibt es irgendwelche Tipps, die man auch als kleiner Verein umsetzen kann, um langfristig in seinem Rahmen erfolgreich zu sein?
Das ist eine gute Frage, Florian. Also ich möchte sie mal so beantworten. Ich glaube auf jeden Fall. Ich glaube, dass man sich immer was abschauen kann. Und das ist auch mal so mein Motto fürs Leben. Ich möchte mir von den Guten das Gute abschauen und von den Schlechten das Schlechte, was ich nicht machen möchte. Und es kommt jetzt gar nicht so darauf an, wie groß der Verein ist und was für ein Budget zur Verfügung steht. Ich glaube schon, es kommt darauf an, was für ein Team man zusammenstellt und wie man das auch lebt. So, ob das jetzt hat dein Bruder mich in Oldenburg verfolgt oder gesehen. Und ich glaube, die Menschen merken relativ schnell, ob das eine Fassade ist, ob das ernst gemeint ist, ob da auch wirklich eine Liebe dahinter steht. Und wenn du einen Verein mit Liebe führst, ich habe zum Beispiel jetzt, ich habe den Basti, ist ja auch so ein bisschen mit Sebastian auch meine rechte Hand, denn und wir besprechen viel zusammen. Es sind so Kleinigkeiten im Verein. So, ich glaube schon, ich bin gerne bei Amateurvereinen auf der Anlage und schaue mir einfach an und ich merke innerhalb von 5 Minuten, wenn ich eine Anlage betrete, würde ich mal behaupten, dass ich merke, wie es im Innenleben eines Vereins ausschaut. Ich schaue mir die Ecken an, ich beobachte sehr gerne und ich habe zum Beispiel beim Basti gesagt letzte Woche, Basti, schau mal unser Spielertunnel, so rechts und links ist so viel Unkraut noch, so, also entweder nehmen wir uns jetzt beide eine Hake und einen Eimer und machen das weg, weil ich mache zu Hause auch gern Gartenarbeit, so, oder wir kriegen es irgendwie anders hin, dass der Uwe vielleicht mal Zeit hat, das wegmacht, so, und ich habe mal gedacht, so gestern im Auto wirklich, das war am Donnerstag, wo ich gesagt habe, ich bin mal gespannt am Sonntag, wenn ich komme, ob das Unkraut da weg ist. So, das sind so Kleinigkeiten und das Unkraut war weg.
Ja.
So, ich habe dem Basti noch gar nicht Danke gesagt dafür, das werde ich aber heute noch machen. Aber das sind so Kleinigkeiten und ich glaube schon, dass man als Verein, wenn man wirklich auch die Eitelkeiten, das merke ich auch bei uns, bei Onside, wenn man in die Bundesliga, in die große Fußballwelt rausgeht, dass die Eitelkeiten so unfassbar entscheidend sind im Leben. Und wenn man die ein bisschen hinanstellt und jeder auch fürs Ganze brennt und jeder auch seine Position richtig einordnen kann und sie nicht ganz so wichtig nimmt, so, dann kannst du, glaube ich, auch in einem kleinsten Amateurverein, also ich würde behaupten, wenn ich jetzt zum Kreisligisten gehen würde, das sage ich jetzt aber auch voller Demut und Bescheidenheit, aber trotzdem auch voller Selbstvertrauen, dass ich aus so einem Verein auch einen salonfähigen Landesligisten machen kann, der gute Derbys hat. Man muss auch immer wissen, okay, zu was ist der Verein fähig, was möchte er auch, ne? Ist der Verein in der Bezirksliga, möchte er nochmal eine Liga höher spielen, um auch Derbys zu haben? Möchte er nochmal vielleicht in die Oberliga aufsteigen oder will ein Kreisligist in die Bezirksliga aufsteigen? Das muss man vorher wissen, aber ich glaube, da gibt es auch keine Grenzen, weil das beste Marketing, sage ich immer, machen die Spieler füreinander. Und wenn du als Verein kein Geld ausgeben möchtest, aber dafür mit familiärem Umfeld punktest, mit einem geilen Rasen punktest, mit einer gepflegten Anlage punktest, dann glaube ich schon, dass du auch Spieler davon überzeugen kannst, zu einem Amateurverein zu wechseln. Und die merken relativ schnell auch, wo sie hinkommen, ob der Verein intakt ist, ob es ein gutes Umfeld ist, ob du die richtigen Menschen am richtigen Ort hast und ob die Leute einfach auch für ihren Verein brennen. Ich war damals Spieler in Bersenbrück und ich habe auch damals schon immer sehr viel aufs Detail geachtet als Spieler. Und ich saß im Bus und wir haben gegen den TuS Pesum gespielt. Die haben damals Oberliga gespielt. Mhm. Und die hatten damals so einen verrückten DJ am Spielfeldrand, der richtig Rambazamba gemacht hat. Und wo wir schon in den Ort reingefahren sind, stand am Ortsschild das Spiel TuS Pesum gegen Bersenbrück. Und da habe ich gesagt, wow, so ein kleiner Ort, der so auf Oberliga-Fußball abgeht, der einen DJ hat, der am Eingangsschild schon, also man konnte richtig schon beim Eingang merken, dass der Verein gelebt wird von den Leuten drumherum. Und das habe ich mir immer so abgeschaut und habe gesagt, das möchte ich auch mal, wenn ich einen Verein führen darf, dass wir einfach diese Euphorie, diese Leidenschaft, dieser Blick auch fürs Detail, egal in welcher Liga du bist, also das kannst du in der Kreisklasse machen und das kannst du genauso in der Regionalliga machen. Ich glaube schon, dass du in jedem Verein, in jedem Unternehmen auch was bewegen kannst. Ganz gleich, wie viele Mitarbeiter oder wie groß der Verein ist und wie viele Mitglieder da sind. Also das glaube ich schon. Aber da könnte ich gerne nochmal mit mir persönlich treffen und dann können wir mal eine Analyse machen. Ich glaube auf jeden Fall, dass man mit jedem Verein was rausholen kann. Ja, da bin ich von überzeugt.
Da wird sich Pevsum freuen. Wir hören nachher auch noch den aktuellen Trainer dazu. Aber erstmal habe ich Leute aus deiner Umgebung gefragt, wie sie dich beschreiben würden in 3 Worten.
Okay.
Du, das Spiel habe ich so hintereinander geschnitten, können wir rein. Du wirst wahrscheinlich einige Stimmen wiedererkennen und einige Wörter werden sich wiederholen.
Erfolgshungrig, Familienmensch, Frühaufsteher.
Ehrgeizig, Macher, zielorientiert.
Familiär, zielgerichtet, erfolgreich.
Angriffslustig, ehrgeizig, zielorientiert.
Ehrgeizig, lösungsorientiert und absolut fußballverrückt, positiv.
Er ist maximal ambitioniert, er ist ein Macher und er ist sehr familiär.
Sympathisch, zielstrebig, Gewinnertyp.
Zielstrebig, Motivator, Gewinnertyp.
Gab es ein Wort, wo du überhaupt nichts mit anfangen konntest oder passt das so für dich?
Ja, ich kriege sie gar nicht so schnell alle zusammen jetzt, aber ja, das waren natürlich jetzt zum größten Teil auch gute Wörter, die da gefallen sind und ich bin natürlich auch nicht der perfekte Mensch, so, ne? Das muss man auch ganz klar sagen. Ich glaube, wenn du am Ende ein Unternehmen führst, ich habe das manchmal so, dass ich manchmal auch zurückfalle und dann sage ich zu meiner Frau, boah, weißt du, Alice, ich muss nicht immer der Dirigent sein. Manchmal bin ich auch froh, wenn ich einfach nur den Bass spiele und in der Reihe stehe und nicht immer den Chor dirigieren muss. Ein Stück weit liegt mir das natürlich auch, das muss ich schon sagen, es macht mir auch Spaß, so. Aber es darf halt nicht über Leichen gehen, glaube ich. Du musst halt schon auch wissen, dass es am Ende des Tages auch nur ein Spiel ist. Ich habe das große Glück, dass ich Fußball immer machen darf, sowohl bei Onside als auch bei Kickers oder davor auch bei Lohne oder davor war ich auch schon Spielertrainer beim FC Lichtenthal 3 Jahre, was mir unheimlich viel Spaß gemacht hat. Aber ich kann schon nicht abstreiten, dass ich ein extrem ehrgeiziger Mensch bin. Das führt dahin zurück. Ich sehe das bei meinen Kindern leider jetzt auch noch so. Wenn wir früher, ich weiß noch, ich war damals mit ein paar Freunden auf Mallorca im Urlaub. Und wir hatten so ein Apartment und wir hatten keine Spülmaschine. Und wir haben gesagt, und es hat sich ein bisschen angehäuft schon, wie es dann halt bei jungen Menschen so ist. Und wir haben gesagt, heute müssen wir mal wieder abwaschen. Der Verlierer, Mensch, ehrgeizig, ich muss abwaschen. So, und wie es halt der Zufall so will, ich habe das Spiel verloren. So, danach gab es aber auch kein Spiel mehr, weil ich sie aus dem Balkon gepfeffert habe und habe dann am Ende auch abwaschen müssen. Vielleicht habe ich meine Mitstreiter noch davon überzeugt, dass wir es zusammen machen. Das ist dann die Überredungskunst oder die Motivation vielleicht nochmal da gewesen, aber ich habe das Spiel verloren. Ja, und ich verliere einfach nicht gerne. Ich sehe das bei meinen Kindern auch, dass sie auch nicht gerne verlieren, vor allen Dingen Oscar nicht. Das ist auch auf der einen Seite cool und auf der einen Seite auch in Ordnung, aber es darf halt nicht unsympathisch werden. Und ich glaube, du hast immer Menschen im Leben, die das als sympathisch empfinden oder als unsympathisch empfinden. Aber ich glaube, die mich auch ein bisschen intensiver kennen und auch ein bisschen genauer kennen, die wissen schon auch, dass ich ein großes Herz habe. Das glaube ich schon. Ich gebe auch gerne. Aber ich bin natürlich auch erfolgsorientiert. Und ich glaube, wenn du ein Unternehmen hast und auch Verantwortung für Mitarbeiter hast und auch im Sport zu Hause bist, dann ist, glaube ich, auch ein gewisses Selbstvertrauen und auch eine gewisse Zielstrebigkeit und auch eine gewisse, ja, ich sag mal, eine gewisse Erfolgsbesessenheit da. Und die möchte ich einfach auch transportieren. Das muss sympathisch sein, das glaube ich schon, aber ich möchte einfach auch, dass meine Mannschaft weiß, dass wir, wenn wir etwas anders sind als die anderen und ein paar Dinge anders machen und bei uns bleiben, dass wir auch dieses Gen einimpfen können und dass wir einfach auch, glaube ich, Erfolg kann man auch Leuten beibringen. Das glaube ich schon. Und gerade auch so diese Besessenheit, dass man sagt, hey, ich schaue mir unheimlich viel ab. Ich habe jetzt gerade bei Apple Plus die Dokumentation gesehen von den New England Patriots Dynasty. Und wenn ich dann sehe, wie Coach Belichick mit Tom Brady da seine Kämpfe hat und wie der Owner darauf guckt und da versuche ich schon mir abzuschauen, wie man so einen Verein führt und was man nicht machen sollte und was man machen sollte und was gewisse Entscheidungen auch für Auswirkungen haben. Aber ja, die Wörter, die da gerade gefallen sind, das trifft es schon. Wenngleich ich nicht auch vergessen möchte, dass Fußball auch am Ende auch nur ein Spiel ist. Und ich bin durchaus auch in der Lage, wenn ich gestern bei aller Rivalität auch zu meinem Ex-Verein das Spiel verloren hätte, dann hätte ich auch die Hände geschüttelt und hätte gratuliert. Das kann ich schon und das, finde ich, muss man auch lernen. Und aber klar bin ich auch erfolgshungrig. Aber ich kann auch gönnen. Ist nicht so, das gucke ich mir auch ein bisschen ab aus Amerika, wenn mein Nachbar ein größeres Auto als ich habe oder irgendwie was Neues gekauft hat. Ich bin jetzt nicht so der Autofanatiker oder so. Dann kann ich auch sagen, hey, und das finde ich auch ganz wichtig, dass du auch loben kannst, dass du auch mal Leute sagen kann, wenn sie was gut machen und Ja, du kriegst auch, glaube ich, wenn du in der Führungsrolle bist, nicht immer nur Lob. So, da gibt es auch Leute, die dann auch mal vielleicht Kritik üben. Und der möchte ich mir auch nähern und annähern und damit umgehen und versuchen, Dinge besser zu machen. Und von daher bin ich nicht der perfekte Mensch. Keine Frage, aber ich versuche schon auch, mir treu zu bleiben, das zu sagen, was ich denke. Und dann habe ich auch kein Problem, wenn mal ein falsches Wort dabei ist, mich mal dafür zu entschuldigen. Aber die Werte, die da gerade gefallen sind, die trifft es, glaube ich, schon im Kern, ja.
Wir machen nochmal eben zwei Zuhörerfragen.
Hallo, mein Name ist Bianca Mainz. Ich spiele bei den Damen des TB Twixlum und würde gerne wissen, ob du in der aktuellen Mannschaft von Kickers Emden unter Coach Emmerling gerne gespielt hättest.
Ja, kann ich einfach beantworten, hätte ich gerne gespielt, ja. Weil wir ein familiäres Umfeld haben, weil wir es auch geschaffen haben. Ich glaube, das muss man auch sich erarbeiten, ein Umfeld, das ist nicht von heute auf morgen da. Mhm. Und ich glaube schon, dass ich in der Mannschaft gerne gespielt hätte, weil es einfach gute Jungs sind. So, wir haben Jungs mit Charakter geholt, die einen Rückgrat haben, die ihre Meinung vertreten, die meinungsstark sind, die aufeinander achten, die gerne miteinander Fußball spielen, die auch sich gerne in den Bulli setzen und von Oldenburg nach Emden fahren oder von Aurich oder wo auch immer sie herkommen. Das glaube ich schon und von daher kann ich die Frage mit einem klaren Ja beantworten. Hätte ich gerne gespielt, ob es sportlich gereicht hätte, lassen wir jetzt mal außen vor. Aber zumindest hätte ich den Ehrgeiz gehabt, mir einen Stammplatz zu erkämpfen, ja.
Rechte ausmachen, das wäre dann...
Dennis Engel.
Ach, hinten eher.
Ja, oder ja, Kalli Steinwender, ja. Ja.
Das ist schwer, ja.
Wäre ein harter Fight geworden.
Ja. Mhm. Nächste Frage kommt von dem erwähnten Trainer von TuS Pewsum.
Moin Henning, hier ist Jonas Petersen vom TuS Pewsum. Wir sehen uns ja bald beim Supercup-Spiel des Ostfriesland Cups hier in Pewsum. Und mich würde interessieren, wie der sportliche Austausch zwischen dir und dem Trainerteam abläuft. Wie gestaltet sich die sportliche Ausrichtung in Bezug auf den Matchplan? Das nächste Wochenende, den nächsten Gegner, tauscht ihr euch regelmäßig aus? Ist es die Aufgabenbereich rein des Trainerteams? Da einen kleinen Einblick, das wäre sicher spannend für alle Beteiligten. Beste Grüße und bis bald. Ciao, ciao.
Ja, Jonas, beantworte ich gerne. Vielen Dank für die Frage auch. Und da bin ich einfach auch mal ganz ehrlich jetzt. Also wir haben mit Stefan und Markus schon auch ein richtig gutes Trainerteam. Und was ich vor allen Dingen an beiden schätze, ist die menschliche Art. Sie sind beide komplett verschieden. Und trotzdem habe ich auch die Fantasie am Anfang gehabt, dass das gut matchen kann. Ich glaube, ich war damals noch F-Jugendtrainer von meinem Sohnemann. Da hat Markus mich mal angerufen und hat gesagt, Henning, ich fand das irgendwie faszinierend, was du den Lohn auf die Beine gestellt hast. Ich würde mich gerne mal mit dir treffen. So kam der erste Kontakt zustande. Wir haben uns bei uns im Büro getroffen. Ich habe ein bisschen was von meinem Leben, von meiner Philosophie, wie ich Fußball sehe, erzählt. Hat ihm, glaube ich, ganz gut gefallen. Mir hat er als Typ gut gefallen. Stefan, muss ich sagen, auch ist einfach ein Mensch, mit dem ich sehr gerne Zeit verbringe, mit dem ich sehr gerne auch diskutiere. Und ich habe dem Team auch von Anfang an gesagt, hey Jungs, ich bin fußballbegeistert, so, ihr seid das Trainerteam, aber ich möchte mich gerne mit einbringen, wenn ich darf. So, und darauf müssen wir uns einlassen. Wenn ich jetzt einen Cheftrainer und einen Co-Trainer hätte, der, ja, die so dominant sind, die gar nichts rechts und links neben sich zulassen, ja, das wäre sicherlich auch möglich, aber es wäre jetzt nicht das, was ich in der Best-Case-Vorstellung in meinem Kopf hätte. Und ich habe das von Anfang an so gesehen und Stefan sieht es, glaube ich, auch so und Markus auch. Wir tauschen uns sehr intensiv aus. Ich darf meine Meinung total frei kundtun. Wir tauschen auch aus. Wir haben uns zum Beispiel jetzt in Lohne auch am Donnerstag haben wir uns eingeschlossen oben, haben Lohne analysiert. Ich hatte ein paar Szenen mitgebracht. Markus hat den Fernseher schon angeschlossen gehabt. Und da tauschen wir uns einfach sehr eng aus. Ich sage das, was mir aufgefallen ist. Ich mache dann meistens so nach dem Spiel, entweder am Abend noch mit ein paar Stunden Abstand oder am nächsten Morgen mache ich dann so eine kleine Analyse in die Gruppe. Wir haben so eine Trainergruppe auch, einen ganz engen Kreis, wo ich dann einfach auch ganz offen, ganz ehrlich, auch ganz schonungslos meine Meinung kundtun darf. Dafür bin ich auch sehr dankbar. Und das können die beiden auch richtig einschätzen, weil ich bin ja auch im Herzen noch Trainer. So, ich habe selber in der Regionalliga trainiert, habe aber auch selber schon Kreisliga trainiert im FC Lichtental. So, also ich habe alles schon mitgemacht auch, war Spielertrainer. Und deswegen glaube ich schon, dass Stefan auch merkt, auch Markus, dass das nicht irgendwie nur so auch hingeredet ist, dass da auch ein bisschen Substanz hintersteckt. Und ja, dann tauschen wir uns schon auch auf über die Aufstellung, über die Herangehensweise. Wie wollen wir es machen? Wollen wir was verändern? Wollen wir nichts verändern? Wie war die Trainingswoche? Und am Ende ist mir wichtig, dass immer das letzte Wort auch das Trainerteam hat. So, sonst bräuchte ich kein Trainerteam, das ist mir wichtig auch. Aber ich glaube, dass wir in den meisten Fällen auch immer d'accord sind und auch nicht so weit auseinander liegen. Aber wir tauschen uns schon regelmäßig aus und haben dann auch einen Matchplan. Ich schaue mir die Spiele immer an, auch in der Analyse, auch andere Gegner. Und dann gibt jeder so ein bisschen auch seine Zutat da rein. Ist ja auch nicht nur ich und es ist noch Christoph Punte, den ich in Lohne schon an meiner Seite hatte, der ein wichtiger Wegbegleiter für mich ist, sehr loyaler Freund von mir auch. Der Basti bringt sich ein, der Sebastian bringt sich ein. Also wir machen das schon auch im Kollektiv zusammen, in der Gruppe. Eitelkeiten haben da, wie gesagt, gar keine Rolle zu spielen. Es geht nie, man darf es nie persönlich nehmen, auch wenn mal Kritik fällt. Und wir haben jetzt auch ein Spielsystem, was ja auch damals auserkoren war, so ein bisschen auf den ostfriesischen Fußball, auf die Platzverhältnisse, viel mit langen Bällen, auf zweite Bälle, Einwürfe. Und David Schiller wurde verpflichtet, den ich schon aus Papenburger Zeiten noch kannte und beobachtet habe schon. Es ist auch ein Stück weit eine Fleißarbeit. Ich möchte auch, dass der ganze Staff sich Spiele anschaut. Und wenn es mal nicht so ist, sage ich das auch. Ich sage, Jungs, wir müssen fleißiger sein. Wir müssen rausgehen, wir müssen Spiele anschauen. Wir müssen mit den Spielern sprechen. Wir müssen mit 12 bis 20 sprechen. Da lege ich auch schon gerne mal den Finger in die Wunde und möchte auch, dass wir nicht in unserer Komfortzone verstarren, sondern da treibe ich auch immer wieder an. Auch Stefan nochmal, auch wenn er schon viel gesehen hat. Und ich habe einen maximalen Respekt davor, auch Bundesliga-Spieler schon gewesen, hochtrainiert. Und trotzdem, glaube ich, nimmt er auch Sachen von mir an. Da habe ich auch einen großen Respekt davor. Markus genauso. Trotzdem dürfen sie aber auch schonungslos ihre Meinung sagen. Und da haben einfach in der Analyse, in der Spielvorbereitung, haben Eitelkeiten auch nichts zu suchen. Und wenn du das schaffst, so als Trainerteam, als Funktionsteam, als Gemeinschaft, als Organisation, als Familie, das hinzukriegen, glaube ich, dann ist man auf einem guten Weg. Und da darf man sich einfach auch, dann finde ich, alles an den Kopf werfen und alle Meinungen sind erlaubt. Solange es nicht unter der Gürtellinie geht, und da geht es einfach um Fakten, um Systeme, um ja die bestmögliche Elf. Ich sage immer, wir müssen so wenig Fehler wie möglich machen in der Aufstellung, in der Analyse. Dann haben wir viel richtig gemacht und wir machen ja relativ wenig Fehler.
Kann zusammen. Man so sehen, auf jeden Fall.
Ja. Ja. Wir machen mal einen kleinen Sprung. Du warst ja, deine letzte Trainerstation war Blau-Weiß-Lohne. Mhm. Dann gab's, das hat Stefan uns in dieser Sendung erzählt, ja so ein Telefonat zwischen euch, wahrscheinlich, glaube ich, erst unter Trainerkollegen noch, und dann kippte das Gespräch so ein bisschen Richtung Kickers M. Ne? Wie war denn deine Wahrnehmung damals von Kickers und was hat sich letztendlich so an dem Verein gereizt?
Ja, Stefan und ich haben oft telefoniert, meistens waren es sportliche Telefonate, weil ich war Trainer, er war Trainer, und wir haben uns einfach über die nächsten Gegner ausgetauscht. Er hat mich gefragt, wie ich es in Lohne mache, was die Herangehensweise ist, Kaderzusammenstellung und so weiter und so fort. Irgendwann hat Stefan mich dann mal angerufen, wir haben über Kickers gesprochen. Ja, mich hat gereizt, ich habe dann auch nach Lohne ein paar Anfragen schon gehabt, muss ich sagen. Das hat mich auch gefreut und ich habe dann so ein bisschen erstmal gesagt, okay, ich habe jetzt nicht den unmittelbaren Drang, wieder was zu machen, erstmal mit der Familie ein bisschen Zeit zu verbringen. Dann habe ich mir ja auch diverse Vereine angeschaut, war bei diversen Gesprächen und habe dann einfach für mich und auch mit meinem Team, also ich würde jetzt nichts ohne mein Team machen, das muss ich auch sagen, geschaut, was passt zu uns. So, und wir sind jetzt einfach auch, das sieht man auch bei uns, wir tragen Trainingsanzug, wir packen mit an, so, wir sind jetzt nicht diese klassischen, wie sagt man, Manager, die da irgendwie oben mit Schlips und Kragen sitzen, im VIP-Bereich rumlaufen, so, wir tragen eigentlich immer kurze Hose, haben immer Trainingsanzug an, nicht weil wir irgendwie nach außen sympathisch hinwirken, sondern das sind wir einfach so, ne, also das ist einfach unsere DNA. Und ja, dann hat Stefan mir ein bisschen Kickers M näher gebracht, ich habe es ja selber schon als Cheftrainer auch erleben dürfen, wo ich mit Lohne da war, und das hat mich immer fasziniert, dieses kleine englische Stadion. Ich glaube, wenn Kickers M jetzt eine Tatanbahn gehabt hätte, wären schon wieder 20% weniger Sexappeal da gewesen. Und ich habe einfach so eine Menge Potenzial da gesehen, auch wenn die Fanbase jetzt vielleicht noch nicht so groß ist wie die vom SV Meppen oder von VfL Osnabrück, aber trotzdem war sie größer als bei vielen anderen Vereinen. Und ich mag es einfach auch, das Feld von hinten aufzurollen. Das war in Lohne schon so, als Landesligist hat uns auch keiner auf dem Zettel gehabt. Und das war in Emden auch so. Und dann haben wir uns den Verein mal genauer angesehen und haben auch gesehen, dass viele Dinge nicht gut laufen. So ehrlich muss man dann auch sein, ohne jetzt so viel in die Vergangenheit zu schauen. Und haben dann versucht, ja, mal eine Strategie zu entwickeln, mal einen Plan zu entwickeln, was man machen könnte. Und das haben wir dann auch, das finde ich auch wichtig, dass man nicht nur einen Plan entwickelt, sondern den auch versucht, Step by Step umzusetzen. Und ich finde, es gibt nichts Wichtigeres, als Mitarbeitern, als Zuschauern, als Fans auch sichtbare Erfolge zu präsentieren. Natürlich erstmal kurzfristige, sprich also Neuzugänge zu präsentieren, die auch mit Sinn und Verstand hoffentlich dann auch ausgesucht werden, die zur Region passen, die aus der Heimat kommen. Wir haben 17 Ostfriesen im Kader gehabt, auch wieder eine DNA hier reinzubekommen. Ja, und dann musst du halt die Leute mitnehmen, ne? Und ich finde, es ist auch wichtig, dass man die Leute im Umfeld mitnimmt. Und ich möchte einfach, und ich kann ja jetzt nur für das jetzige sprechen, für das Jahr, wo wir da sind, dass die Leute sagen, hey, Kickers Emden ist ein sympathischer Verein. Er ist bodenständig, er ist familiär, da ist nicht alles perfekt, da läuft nicht alles so, wie es immer sein soll, weil wir auch viel aufholen müssen und wir sind nie fertig. Aber wir geben uns echt größtmögliche Mühe. Die Leute, ja, kommen jetzt immer mehr auch mit und honorieren das, akzeptieren das, und deswegen haben wir ein großes Potenzial im Verein gesehen, und ich glaube, wir sind noch längst nicht am Ende, wir sind jetzt gerade am Anfang noch, aber es ist schön zu sehen, dass immer mehr auch auf diesen Zug aufspringen und es ehrlich meinen mit diesem Verein, und ich kann nur jedem sagen, jeder, der Bock hat auf Kickers, auf Fußball, auf ja, Amateursport, gehobenen Amateursport mit anzupacken, kommt vorbei. Wir haben immer offene Stellen frei und wir besuchen immer helfende Hände auch. Und wir wollen ein nahbarer Verein sein. Das ist jetzt auch keine Floskel von mir. So bin ich als Mensch auch. Wenn jemand eine Frage hat, kann er immer zu mir kommen. Wir können über alles reden. So, und solange es meine Zeit zulässt, werde ich auch immer da sein und jede Frage beantworten. Aber ich glaube, das macht diesen Verein aus. Wir sind nicht dieser Shampoos-Verein, der jetzt irgendwie von oben herab auf die Leute schauen möchte. So, und trotzdem haben wir Ziele, weil dafür bin ich, wie gesagt, auch ehrgeizig. So, ich möchte halt auch, wenn ich ein Spiel habe, möchte ich es halt auch gewinnen. So, das bin ich einfach nur mal als Mensch. Das kann ich auch nicht abstreiten. Und deswegen glaube ich schon, dass Kickers ja eine Menge Potenzial hat. Und wir sehen jetzt auch die Veränderung im Stadion. Sie sind noch nicht fertig. So, wenn ich jetzt eine halbe Tribüne sehe, möchte ich irgendwann gerne eine ganze haben. Auf der anderen Seite bin ich aber auch Unternehmer und muss schauen, dass wir gut wirtschaften. Und da muss man vielleicht auch mal ein bisschen Geduld haben. Was jetzt, glaube ich, meine größte Schwäche ist. Geduld. So, das ist ein Wort, was ich einfach nicht so in meinem Wortschatz so habe. Da bin ich sehr ungeduldig bei allem, so, was ich so im Leben mache. Aber trotzdem braucht gut Ding auch Weile. Und ein guter Spieler kann auch mal warten auf seinen Einsatz. Und genauso muss ich es mir auch mal auf die Fahne schreiben, dass ich auch mal ein bisschen Geduld mitbringen muss. Aber unterm Strich ja, haben wir das Potenzial gesehen in dem Verein und hat uns ja jetzt auch recht gegeben, wenn man das Spiel gegen Meppen sieht und auch gestern gegen Lohne. Das sind schon, ist schon eine coole Kulisse, ist schon eine coole Atmosphäre. Und wenn ich dann höre, so das Ostfriesenlied nochmal vorm Spiel klingen höre, ja, dann kann ich auch schon mal eine Träne vergießen, weil ich einfach sage, so okay, wir haben nicht alles falsch gemacht im letzten Jahr.
Wir machen nochmal wieder einen kleinen Sprung. Wir wollen das jetzt nicht alles wieder aufdrüseln und so, aber Ende des vergangenen Jahres war ja, ging ja durch die Medien immer mal wieder, die Ausgliederung ist ja letztendlich auch so gekommen. Dazu hören wir aber mal eine Frage von Tim Alte-Sellmeier.
Moin Henning, mein Name ist Tim Alte-Sellmeier. Und zwar habe ich folgende Frage an dich. Im Dezember 23 hat hier noch ein Aufstieg von Onside aus dem Projekt bei Kickers im Raum gestanden. Und aufgrund dieser finanziellen Altlasten musste ja eine Ausgliederung her. Wie knapp war die eigentlich davor auszusteigen? Dankeschön und viel Spaß noch beim Podcast.
Ja, Tim, vielen Dank für deine Frage. Die Frage habe ich mir auch aufgestellt, wenn ich ehrlich bin.
Ja?
Ja, es war schon so, also ich bin schon ein Mensch, wo auch Ehrlichkeit extrem hohen Stellenwert hat. So, auch wenn Ehrlichkeit manchmal wehtut und schmerzhaft ist. Aber dann sage ich doch lieber die Wahrheit, als mir manchmal auf die Zähne zu beißen und es nicht zu sagen. Und ich bin schon auch von Grund auf ein sehr, sehr ehrlicher Mensch. Und ja, manchmal sind halt Sachen auch zum Vorschein gekommen, ohne jetzt wieder zu tief in der Kiste zu kramen, die nicht ehrlich waren. Und dann habe ich dann schon auch ein Problem damit. Und wenn dann eine gewisse Demut im Spiel ist und man sagt, ey, sorry Henning, da haben wir einfach Fehler gemacht, können wir die irgendwie zusammen jetzt lösen, dann bin ich der Letzte, der Nein sagt. Aber so war es leider nicht immer. Und wenn die Probleme dann noch viel größer sind als am Anfang auch gedacht oder versprochen, dann überlegt man schon mal so, sind wir jetzt hier im Hamsterrad, kommen wir da überhaupt noch lebend raus so, oder ist es jetzt irgendwie ein Marathon, den wir gar nicht gewinnen können? Und deswegen hat man auch, und ich muss ja auch irgendwo mal Vernunft walten lassen, und wir haben natürlich auch Sponsoren, die dann auch sagen, hey, wir kommen auch an Bord von Kickers, aber nur wenn die Ausgliederung kommt, aber sie kommt ein Jahr nicht, dann musst du den ganzen Laden auch mal ein Jahr trotzdem finanzieren, ohne die Sponsoreneinnahmen. Und das ist dann schon was, wo wir uns auch die Frage gestellt haben, ist das das Richtige jetzt? Ne? Ist es das, was wir noch wollen? Ist es seriös genug für uns auch? Weil wir sind, glaube ich, auch seriös und möchten da auch, ja, es ist ein Geben und Nehmen im Leben, sage ich immer. Und deswegen waren da schon diverse Fragezeichen bei uns drin. Wir haben übrigens immer noch nicht ausgegliedert, weil noch ein paar rechtliche Schritte da auch zu gehen sind. Also es ist immer noch ein Prozess, der da am Laufen hält, sehr bürokratisch, so wie es in Deutschland leider Gottes nun mal ist. Aber ja, am Ende des Tages sind wir standhaft geblieben, hatten die nötige Geduld auch, weil wir diese Philosophie und diesen Traum, ich sage immer, vom SV Meppen-Spiel immer in unserem Kopf hatten auch, dass das funktionieren kann. So, und jetzt, ja, hoffen wir, dass wir auch die Ausgliederung über die Bühne kriegen, und dann hat sich die Geduld auch ausgezahlt.
Also du sagtest vorhin mal, ihr verdient da ja nicht dran, dass selbst in der zweiten Liga schwierig ist. Aber man fragt sich, ihr macht das ja jetzt auch nicht aus reiner Herzensgüte und
doch,
so.
Doch,
ja? Ja. Aber muss da nicht irgendwo, irgendwann mal was rauskommen in Zukunft? Oder?
Also wir haben, also das muss ich einfach ganz klar sagen, wir machen es aus reiner Liebe zum Sport. Also wer da was anderes sagt, und da bin ich einfach mal total ehrlich jetzt, der kennt mich nicht. So, es hört sich jetzt mega vielleicht romantisch an oder sonstiges, aber es ist einfach so. Also A brauche ich kein Geld verdienen, weil mir geht's ganz gut. So, das habe ich immer versucht auch. Geld war auch nie in meinem Leben so der tragende Faktor. Ich habe nie Trainingslager verkauft, aus der Intention heraus, damit viel Geld zu verdienen. So, mir hat's einfach Spaß gemacht. Und deswegen habe ich es einfach weitergemacht, und dann wurde es größer, und ja, und dementsprechend ist das draus geworden, was es heute ist. Aber ich habe nie, ich war 4 Jahre in Lohne Cheftrainer, Sportdirektor in einer Person, ich habe nicht einen Cent dafür bekommen. So, ich glaube nicht, dass es in der Regionalliga einen Trainer gibt, der das Ganze umsonst macht. Glaube ich nicht. So, ich glaube sogar in ganz Deutschland nicht. Jetzt kann man sagen, ja gut, Henning, aber ich hätte ja auch Geld dafür nehmen können. So, es ist ja nicht so, dass der Verein mir nichts gegeben hat. Ich habe gesagt, lass uns das lieber in die Mannschaft stecken und investieren. Und genauso mache ich jetzt auch. So, ich sage mal, ein bestes Beispiel, der Basti Dassel, das muss man mal einfach an dieser Stelle, der kriegt auch keinen Cent. So, der macht das aus Liebe zum BSV Kickers Emden. Und das machen wir genauso. Und wer da was anderes sagt, dann muss ich einfach sagen, der lügt. So, das ist unsere einzige Intention, die wir haben, ist einfach, mir macht es einfach Spaß, einen Fußballverein zu führen, zu managen, eine Mannschaft aufzubauen. So, und wenn ich dafür Geld bezahlen müsste, würde ich es wahrscheinlich auch noch machen. Machen wir ja auch noch. So, aber das ist einfach unser Hobby, unser andere gehen zum Angeln oder spielen Tennis und ich manage gerne einen Fußballverein. Das ist einfach so meine große Leidenschaft und das versuche ich so gut zu machen, wie ich es kann. Mit den Möglichkeiten. Ich bin jetzt kein Multimillionär, der jetzt Millionen in den Verein reinstecken kann. Dementsprechend brauchen wir halt auch Sponsoren. Deswegen müssen wir kreativ sein, müssen andere Wege gehen. Und deswegen ist das Modell ja auch anders als jetzt irgendwie ein Owner in Amerika, der sich mal eben kurz einen Club kauft und sagt, jetzt habe ich mal eben hier 8 Milliarden auf dem Konto und kann ich auch mal irgendwie investieren. Das sind wir ja gar nicht so. Ich komme aus einer bodenständigen Familie, die sich alles erarbeiten musste. Und so machen wir es heute auch noch. Und wir geben nie mehr Geld aus, als wir haben. Das ist immer eine einfache Rechnung im Leben. Und deswegen wollen wir schauen, dass wir es auf breite Schultern aufstellen, dass wenn ich irgendwann mal nicht mehr da sein sollte, der Verein trotzdem noch gut weiter funktioniert. Und deswegen kann ich die Frage ganz klar so beantworten, dass ich sage, das ist ausschließlich, machen wir es, weil es uns Spaß macht und nichts anderes.
Ist dein Engagement oder das Engagement von Onside insgesamt, hast du da irgendwie so einen Plan im Kopf, dass du 3 Jahre wollen wir das machen oder ist das Open End?
Nee, wir haben keinen Plan im Kopf, wie lange wir das machen. Ich sage immer, weil es eben auch ein Hobby ist, wir machen das so lange, bis es uns keinen Spaß mehr macht. Und das finde ich, hängt maßgeblich auch mit den Leuten zusammen, mit denen man arbeitet. So, wenn du jeden Tag ins Büro kommst und nur Menschen siehst, die du nicht magst und keinen Spaß hast, dann wird das irgendwann, ihr guckt euch gerade gegenseitig an, aber ich glaube, bei euch ist die Chemie noch vernünftig. aber es muss einfach Spaß machen. Und wenn ein Hobby keinen Spaß mehr macht, dann muss ich mir schon irgendwann die Frage stellen, warum mache ich das einfach? So, jetzt ist Sport auch nur bedingt planbar. Man kann nicht Siege vorausschauen oder man kann nur immer versuchen, sie zu planen und dann muss man am Ende schauen, was dabei rumkommt. Aber solange wir zusammenhalten, ja, auch als Verein, mit den entscheidenden Personen, mit dem Vorstand, mit allen, die dazu beitragen, diesen Verein auch am Leben zu halten, zu entwickeln, habe ich jetzt kein zeitliches Limit.
Ich glaube, im Moment macht es auch einfach sehr, sehr viel Spaß. Ne?
Das ist so, aber es ist natürlich auch immer einfach, wenn es läuft, macht es immer Spaß. Es kommen Leute, die du vorher nicht gesehen hast, die auf den Zug mit aufspringen möchten, was ich auch auf der einen Seite schön finde. Aber ich sage immer, es ist immer entscheidend, wenn es mal nicht so läuft. Ne? Wie halten wir dann zusammen, wenn wir jetzt mal 5 Spiele verlieren? Dann braucht das Trainerteam Rückendeckung von mir, als ganzen Verein auch Rückendeckung. Die Spieler müssen aufgerichtet werden. So, also ich finde, wenn es einfach läuft, ist es immer einfach zu sagen, ja, jetzt macht Spaß. Und trotzdem sage ich auch, wenn es gut läuft, müssen wir den Flow mitnehmen und so lange wie möglich auch versuchen, ja, den Erfolg weiter auch hier bei uns im Haus zu lassen. Aber trotzdem werden auch mal andere Zeiten kommen, das kann ich euch jetzt schon sagen. Es wird nicht immer nur rosa-rot sein und dann ist entscheidend, wie du aufgestellt bist, was du für eine DNA hast, wie du zusammenhältst. Ist dann auch noch die Familie da? Das merke ich ja auch, wenn du mal im Familienkreis einen Krankheitsfall hast oder irgendwas läuft mal nicht so gut. Das hat ja jeder von uns im Leben, hat ja irgendwie einen Rucksack auch zu tragen. Und dann kommt es darauf an, was du für Menschen um dich herum hast. Und da würde ich behaupten, habe ich gute Menschen um mich herum. Ich brauche jetzt nicht so wahnsinnig viele. Aber die ich habe, auf die kann ich mich zu 100% verlassen. Und das muss auch für einen Fußballverein gelten. Und da würde ich schon behaupten, dass ich die Leute um mich herum, ja, schare auch als Team, die diesen Windsturm, wenn er mal kommt, auch aushalten.
Du bist mit deinem Team ja auch an Transfers beteiligt, ne? Verfügst über ein gutes Netzwerk. Und da hat mich mal interessiert, wie so ein Transfer abläuft und wie es dir gelingt, Spieler von Kickers zu überzeugen. Und habe deshalb mal nachgefragt bei Kai Kaisis, der im Sommer 23 aus Oldenburg gekommen ist. Hören wir jetzt mal rein. Kai, wie liefen die Gespräche mit Henning? Wie muss man sich das vorstellen und was ist er für ein Typ?
Der erste Kontakt zu Henning hat kurz vor der Sommerpause 2023 stattgefunden. Für mich war nach 3 wundervollen und unglaublichen Jahren in Oldenburg beim VfB klar, dass ich eine neue Herausforderung annehmen möchte und somit war ich ein wenig auf der Suche und dann hatte ich ein Telefonat mit Henning und man hat direkt gemerkt, dass er sehr euphorisch war, dass er was vorhatte, hat seinen Plan klar aufgezeigt und das hat mich überzeugt, hat mich auch direkt heiß gemacht. Und man hat gemerkt, dass er sehr, sehr zielstrebig ist und alles, was er was er plant, auch umsetzen möchte. Und das hatte mich auf jeden Fall sehr von der ganzen Sache überzeugt.
War er es vor allem, der dich vom Wechsel begeistern konnte? Und wie konnte er dich überzeugen? Du darfst wahrscheinlich nicht alles erzählen, aber was waren Punkte, wo du gesagt hast, okay, da bin ich jetzt dabei?
Henning hat schon einen sehr großen Anteil daran, dass ich mich letztendlich für Kickers entschieden habe. Ich hatte die ersten Gespräche mit Henning und man hat direkt gemerkt, dass er für diese Aufgabe brennt. Und ja, sowas überträgt sich dann auch auf einen Spieler. Und deshalb ja, war das für mich schon von Anfang an sehr interessant. Wir haben über seine Pläne gesprochen bezüglich der Infrastruktur zum Beispiel. Daran hat man auch schon gemerkt, dass es für ihn auch eine langfristige Sache ist. Und das war für mich auch sehr wichtig. Ja, insgesamt hat er auf jeden Fall einen großen Anteil an dem Wechsel.
War dann Win-Win, oder? Letztendlich.
Ja, nette Worte, Kai. Danke dafür. Aber es ist am Ende auch meine Aufgabe, muss ich ganz klar so sagen. Also ich bin ja auch dafür da, um Spieler zu holen, um Spieler für das Projekt, möchte ich es gar nicht bezeichnen, für den Verein Kickers M zu überzeugen. Das ist meine Aufgabe. Dafür bin ich auch da. Und da muss ich auch sagen, auch danke auch an Markus und Stefan. Da vertrauen sie mir einfach auch blind. Wir gehen natürlich zusammen durch, was wir brauchen, was wir nicht brauchen. Aber dann lege ich auch los und ich fackel da auch nicht lange. Ich nehme den Hörer in die Hand, dann kommen die Jungs bei mir ins Büro, fast schon ein legendäres Büro. Und wenn du einmal drin warst, kommst du auch nicht mehr raus ohne Vertrag, hoffe ich zumindest. Und ja, ich habe es ja immer gesagt, die Spieler, Kai hat es gerade richtig gesagt, wenn du ein Feuer in dir trägst, glaube ich, merkt man als Mensch relativ schnell auch, ob das gespielt ist, ob es echt ist. Und du kannst es halt auch auf die Mannschaft übertragen. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal in die Kabine gehen darf und mal was den Jungs mit auf den Weg geben möchte, dann glauben die schon auch, oder ich glaube schon auch, dass sie merken, ob das echt oder nicht echt ist und dass du da auch eine DNA entwickeln kannst und eine Euphorie und eine Motivation entwickeln kannst, zu sagen, hey, das ist unser Weg. Und dann muss ich auch sagen, machen die Spieler auch, ich nehme die auch ein bisschen mit auf die Kaderplanung und ich frage auch bei Spielern sehr viel, weil Spieler können immer sehr viel auch über Mitspieler sagen und machen übrigens auch das beste Marketing, machen die Spieler immer für einen Verein. Und wenn die sich bei uns wohlfühlen, dann tragen sie das in die Stadt raus, wenn sie ins Café gehen, wenn sie in der Kabine sitzen, wenn sie sich mal treffen oder mal PlayStation spielen oder mal ins Kino gehen, dann fragt ja jeder, hey, wie ist eigentlich in Emden? So, und dann, wie ist Henning, wie ist das Trainerteam, wie ist das Umfeld? Und ja, ich sag das nochmal, ich bin auch anstrengend. Weil ich glaube, auch wenn du erfolgreich sein willst, ist auch immer eine gewisse Anstrengung dabei. Erfolg ohne Anstrengung geht irgendwie auch nicht. Und ich bewundere das immer, wenn ich Olympia gesehen habe, so wie die Sportler, die so wenig Geld verdienen, so unfassbar für ihr Hobby oder für ihre Leidenschaft, für ihren Beruf ist es ja meistens gar nicht, die Leichtathleten und wenn die Kanuten da unterwegs sind, die machen das ja als Sportfördergruppe bei der Bundeswehr und kriegen nicht viel Geld dafür, aber die haben ähnlich wie ich auch eine unfassbare Leidenschaft drin und ich habe das mir sehr, sehr gerne angeschaut auch. Die Interviews waren erfrischender als von den Fußballern, die waren ehrlicher, authentischer. Da hat jeder noch ein bisschen auch gedacht oder gesagt, was er denkt auch und das finde ich einfach schön und ich glaube auch, dass wir oder dass ich auch ein Stück weit ja mein Herz auf der Zunge trage. Die Menschen merken das um mich herum, die Spieler merken das und dann sprechen die Spieler auch untereinander. Ja, und so kriegen wir, glaube ich, auch Spieler, die vielleicht auch mal zwischen zwei Vereinen, ich glaube, Kai war auch schon mit einem Bein woanders, haben noch gerade die Kurve zu uns gekriegt und dann muss man auch vielleicht mal emotional werden, ohne jetzt zu übertreiben, weil am Ende messen die Spieler sich auch daran, was am Ende auch versprochen wird. Ne? Wird es eingehalten oder wird es nicht eingehalten? Kommt irgendwas im Stadion? Wird ein neuer Rasen kommen? Wird eine neue Tribüne gebaut? Fahren wir ins Trainingslager? Haben wir gute Testspielgegner? Also die Messlatte ist ja natürlich dann auch hoch. Und wenn du was versprichst, musst du es auch im Leben einhalten.
Unfassbar guter und wichtiger Spieler, Kais. Ich sehe den immer total gerne.
Genau, deswegen habe ich mir auch einen 3-Jahres-Vertrag gegeben. Also er ist noch ein bisschen bei uns.
Das
ist
gut zu wissen.
Ja, unheimlich und vor allen Dingen auch unheimlich fleißiger Spieler. So, er nimmt sich selber nicht so wichtig. Ja. So, ich glaube, man merkt erst, wenn Kai nicht auf dem Feld ist, wie sehr er fehlt.
Ist so. Was der hinten abfängt, wo der auf einmal auftaucht, so, um so Situationen zu entschärfen oder vorne zu stören, wie weit er dann rausrückt.
Und wenn er jetzt noch mit Ball genauso stark wird, dann könnte er, glaube ich, noch eine Liga höher spielen.
Er hat ja noch ein bisschen Zeit.
Ja, genau. Da kriegen wir noch hin.
Ja. Kommen wir mal auf das kommende Spiel, schon wieder gegen VfB Oldenburg, wieder im Marschwegstadion. Was erwartest du für ein Spiel?
Ja, es wird eine harte Nuss, das muss man schon so sagen. Ich habe gerade noch vor unserem Podcast ein längeres Telefonat gehabt mit Sebastian Schachten, dem Sportdirektor oder Sportgeschäftsführer von Oldenburg. Wir haben einen guten Austausch. Das wird schon eine große Nummer für uns, da wieder was Zählbares mitzunehmen. Jetzt kann man sagen, wir haben Pokal gewonnen, auch gar nicht so unverdient gewonnen. Oldenburg ist ein großer Verein, hat vor 2 Jahren noch in der dritten Liga gespielt. Da im Marschwegstadion auf dem Freitagabend zu bestehen, traue ich uns zu, keine Frage. werden wir diese Woche auch nochmal thematisieren, dass wir jetzt auch mit der breiten Brust dorthin fahren. Oldenburg ist ein bisschen angeschlagen jetzt, hat nicht das Momentum auf ihrer Seite. Und trotzdem ist auch klar, wenn wir da was mitnehmen wollen, einen Auswärtssieg oder einen Punkt, dann müssen wir eine unfassbare gute Mannschaftsleistung abliefern. Das Schöne bei uns ist ja auch, dass wir eine gute Mannschaft haben. Also wir definieren uns ja nicht nur über jetzt irgendwie ein, zwei Spieler, sondern ich glaube, der Erfolg liegt auch bei uns im Team. Und wenn wir alle zusammen vom ganzen Staff, vom Trainerteam, von der Mannschaft da als Team wieder hinfahren, eine gute Trainingswoche haben, bescheiden bleiben, dann glaube ich, haben wir eine Chance, was mitzunehmen. Aber es wird natürlich brutal schwer.
Genau, und du sagst es, in Oldenburg ist ja schon ein bisschen Druck auf dem Kessel, ne, nach dem Pokal aus, und haben jetzt gegen Phoenix Lübeck verloren. Ich habe mal nachgefragt bei Frank Löning, früherer Kickerspieler und jetziger Co-Trainer von Oldenburg, zur Lage in Oldenburg und zum kommenden Spiel. Frank, gestern habt ihr bei Phoenix Lübeck mit 1-3 verloren, lag zur Pause schon mit 0-3 hinten. Was ist in der ersten Halbzeit vor allem schief gelaufen und war dir damit der Reaktion der Mannschaft in der zweiten Halbzeit halbwegs zufrieden?
Ja, die erste Halbzeit mit dem 0-3 war schon ja sehr enttäuschend. Natürlich sind wir nicht damit zufrieden gewesen und konnten das natürlich auch so nicht akzeptieren, dass man so eine Leistung abruft, unabhängig davon, dass man jetzt zwei Tage vorher noch einen Pokal gespielt hat. Ja, die deutlichen Worte dann in der Halbzeit ja, haben dann auch ja ein bisschen zum Umdenken stattgefunden, so dass wir in der zweiten Halbzeit ein etwas anderes Bild gezeigt haben. Aber es war schon in einigen Phasen, wie gesagt, nicht komplett in der Halbzeit, aber in einigen Phasen sehr desolat, wie wir vor allen Dingen das eigene Tor verteidigt haben.
Was hattet ihr?
Der ist vom Meppen, hat sich gerade vom Trainer getrennt.
Ach, kommt aktuell rein. Das lassen wir in der Sendung drin. Ja, die haben gestern 0-0 gespielt, ne? Schon überraschend, dann so kurze Lunte da, oder?
Ja, das ist, was ich ja auch immer sage, du brauchst auch ein bisschen Zeit. Jetzt kann man sagen, im Fußball hat man keine Zeit. Jetzt hat der SV Meppen letztes Jahr sensationell einen zweiten Platz gemacht, womit keiner gerechnet hat. Die Saison auch nur ein Spiel verloren. Und ich finde, bei allem Respekt, aber man kann auch mal in Emden ein Spiel verlieren. Und ich habe ja auch zu Christopher Schepp und Mara Jansen immer einen guten Draht auch. Und wir sind da Freunde auch und begleiten den Weg auch gemeinsam. Und sie haben mir immer gesagt, ein Grund ist auch, beim SV Meppen zu bleiben, der Trainer. So, und ich habe immer einen guten Austausch auch zu Adrian gehabt. Sehr respektvoll, sehr wertschätzend. Schade, ich möchte mich da jetzt überhaupt nicht einmischen oder mir kein Urteil erlauben, warum der SV Meppen diesen Schritt macht. Das liegt mir nicht zu, steht mir nicht zu. Aber am Ende des Tages war er auf jeden Fall ein netter Mensch und ich kam immer gut mit ihm klar, das kann ich sagen. Und die Spieler, die ich jedenfalls kannte, mochten ihn immer sehr.
Ja, haben wir das auch noch in der Sendung drin. Ne?
Deswegen auf jeden Fall überraschend gerade für mich.
Ja, das ist sehr überraschend. Ja. Dann lassen wir mal so stehen. Wir machen weiter mit Frank Löning. Frank, nach dem Pokalspiel in der vergangenen Woche spiele ich jetzt schon wieder gegen Kickers Emmen. Gibt es ein, zwei Punkte, wo du sagst, das müssen wir unbedingt besser machen?
Ja, nach 90 Minuten hat es ja, beziehungsweise 120 Minuten hat es ja unentschieden gestanden. Das wird es jetzt natürlich nicht geben, sondern das Ergebnis wird wichtig sein. Und nach dieser Woche mit diesen beiden Niederlagen im Pokal und auch jetzt bei Phoenix Lübeck wird es für uns nur um Wiedergutmachung in erster Linie natürlich für die Fans, die natürlich auch wieder mitgereist sind am Wochenende, aber auch gerade für uns wichtig sein, dass wir ja in der Defensive einfach stabiler stehen, dass wir weniger Torchancen zulassen und dann, wie gesagt, durch unsere Umschaltmomente vielleicht das ein oder andere Tor schießen, um, wie gesagt, für uns ein positives Ergebnis jetzt in dem zweiten Spiel innerhalb der 10 Tage gegen Kickers Emden herbeizuführen.
Es gab ja, wie es so für ein Derby üblich ist, Provokation, Emotionen natürlich im Spiel, ist ja ganz normal. Aber was erwartest du für ein Spiel und was erwartest du vor allem von deiner Mannschaft?
Gut, über Emotionen gehören gerade in einem Derby dazu, dass natürlich jetzt 4 Spieler auf der anderen Seite des Gegners stehen, die eine VfB-Vergangenheit haben. Übrigt den Rest auch, gerade weil es keine Einwechselspieler sind, sondern sie sind Stammspieler und Startelfspieler gewesen. Von daher hat das immer einen so ein bisschen Beigeschmack. Klar, irgendwo Provokationen gehören dazu, dass der eine oder andere natürlich auch über die Schwelle geschlagen hat, ist natürlich nicht verborgen geblieben. Aber nichtsdestotrotz müssen wir das auch in diesem Spiel wieder ausschalten, unser Spiel finden und wie gesagt zu Hause versuchen, unsere Serie, die wir jetzt mit dem ersten Sieg zu Hause in der Liga gestartet haben, fortzuführen mit unseren eigenen Fans im Publikum, weil wie gesagt, es ist ein Derby, da kann man sich auf vieles einstellen, aber vieles wird durch Mentalität und Emotionen in so einem Spiel entschieden und da müssen wir kühlen Kopf bewahren und unser Spiel einfach durchziehen.
Emotionen gehören dazu, hat er gesagt, ja, hat er recht. Wobei ich auch gleich sagen muss, das habe ich auch meinen Jungs gesagt, dass man nicht übertreiben sollte, Ich glaube, dass wenn wir ein Derby spielen, dass wir grundsätzlich gute Zutaten haben, ein Derby zu gewinnen, weil wir gerade diese Punkte wie Mentalität, Aggressivität, weil wir eben auch ein Team sind, das sind schon mal die Grundvoraussetzungen, um in so einem Derby zu gehen und am Ende auch Punkte mitzunehmen oder im Pokal weiterzukommen. Trotzdem sage ich auch im Erfolg, bescheiden bleiben, Jungs, wir brauchen jetzt nicht den Kasper vor der Bank spielen oder nochmal rumlaufen, das haben wir gar nicht nötig. Das kam jetzt von beiden Seiten aus, habe ich gerade auch mit Sebastian Schachten am Telefon besprochen. Ich möchte schon noch eine Bank haben, die jetzt nicht die klassische Kreisliga-Bank ist und dann nur am Rumpöbeln ist und dann nur am immer, wenn es nicht läuft, und der Schiri hier und der Schiri da, der Schiri macht seinen Job, sage ich auch mal, und das habe ich mir als Trainer auch mal auf die Fahne geschrieben, du kannst es eh nicht beeinflussen. So, wenn der pfeift da und wenn du jetzt noch gegen anpöbelst, wird es nicht besser. Und dementsprechend möchte ich schon auch, dass wir eine vernünftige Bank haben. Nicht immer ganz so einfach, weil ja, wir haben schon auch eine emotionale Bank mit Markus auch, mit unserem Torwarttrainer Christian, was auch auf der einen Seite gut ist, aber es darf halt auch nicht too much sein. So, und es darf nicht unsympathisch wirken. Und da müssen wir uns hier und da nochmal ja, auch selber an die eigene Nase fassen, bevor wir jetzt die anderen immer kritisieren. Aber unterm Strich gehören Emotionen dazu. Und ich glaube, Kai hat eine gelb-rote Karte auf der Bank bekommen. Das weiß er, glaube ich, selber, dass das nicht richtig war. So, und das macht es auf jeden Fall nicht leichter jetzt für das Freitagabendspiel, weil, wie gesagt, ich glaube, ein, zwei Spieler gibt es auch noch von der anderen Seite, die gerne auch eine Revanche haben wollen. Aber wir fahren jetzt auch nicht nach Oldenburg hin, um die Punkte herzuschenken.
Wird ein tolles Spiel. Wir freuen uns drauf. Am Dienstag da drauf ist ja schon das nächste Spiel.
Schlag auf Schlag, ja. Es geht Schlag auf Schlag.
Gegen Werder 2. Wir werden in der kommenden Mittwochsendung dann auch noch einen kleinen Spielbericht dazu in unserem Podcast haben. Und vielleicht hole ich noch ein, zwei O-Töne von Protagonisten ein. Das könnt ihr dann mittwochs morgens direkt schon hören. Aber Henning, wie schätzt du mal kurz Werder 2 ein? Bisher 3 Spiele, 4 Punkte. Was macht Werder gefährlich vielleicht und welche Rolle werden die spielen in der Regionalliga?
Ja, erstmal ist Werder Bremen ein sympathischer Verein. Habe ich immer gute Kontakte zu gehabt. Schaue mir immer viele Spiele auch an, habe einen guten Austausch mit den Verantwortlichen auch. Und wir haben sie jetzt schon ein, zweimal beobachtet in der Saison. Waren auch gegen ein Spiel in Norderstedt da. Ja, ist eine Mannschaft, die auf jeden Fall spielstark ist. Aber wie es halt immer so ist, bei U-Mannschaften machen sie auch Fehler. Gerade auch im Aufbauspiel kann man sie, glaube ich, auch knacken, wenn man sie in etwas höher anläuft und wenn man sie etwas stresst. Aber unterm Strich natürlich auch eine Mannschaft, die fußballerisch gut ausgebildet ist, die mit Lukovic einen Stürmer haben, der hat jetzt schon, glaube ich, 5 oder 6 Tore. An dieser Stelle auch Grüße an Mike. Guter Typ, komme ich gut mit klar, habe einen guten Ausschuss zu ihm. Und am Ende des Tages, ja, wird auch, glaube ich, das wieder ein schweres Spiel für uns werden. Ich glaube, so eine Mannschaft kann uns liegen, gerade wenn sie nur Fußball spielen wollen. Wenn wir unsere Zutaten da reinwerfen, ist es so ein bisschen asymmetrisch, möchte ich mal behaupten, zu unserer Spielweise. Und trotzdem, glaube ich, hoffe ich, dass wir viele Fans begrüßen dürfen, weil Werder Bremen zieht ja immer noch mal. Und ist ein attraktiver Gegner auf dem Dienstagabend. Hoffe ich, dass die Bude voll wird und wir ein leidenschaftliches Spiel hinlegen. Aber jetzt, wie gesagt, haben wir erstmal verständlicherweise alle Blicke gehen auf Oldenburg. Weil, wie gesagt, wir möchten schon was mitnehmen aus Oldenburg. Es ist nicht so vermessen zu sagen, da müssen wir auf jeden Fall gewinnen. Klar, im Best Case gewinnen wir dort. Wissen aber auch, wie schwer es wird. Also von daher ist jetzt erstmal der volle Fokus auf Oldenburg und dann freuen wir uns auf ein Heimspiel gegen Werder.
Du kennst bei Werder den, lass mich jetzt nicht lügen, Chef der Nachwuchsabteilung.
Ja, also bei Werder kenne ich eigentlich alle.
Da gibt es jemanden, der kommt auch aus Dinklage, glaube ich.
Nee, aus Dinklage gibt es da keinen mehr. Gibt es einen Spieler aus Dinklage, der jetzt in der U23 spielt. Mats Heidmann, der jetzt gerade schwer verletzt ist. Aber am Ende des Tages, ja, ich bin mit Björn Schierenbeck, habe ich einen guten Austausch. Ich habe aber auch, Werder ist ja auch On-Site-Kunde von der ersten Stunde an. Zu Clemens Fritz, zu Peter Niemeyer, zu Tim Barton, zu Klaus Filbri. Die ganze Geschäftsführung, sehr enger, sehr familiärer Austausch, würde ich mal behaupten. Und dementsprechend kann ich bei Werder ausschließlich nur Positives sagen, einfach ein sympathischer Verein.
In der dritten Liga haben zweite Mannschaften generell gehasst, hierher zu kommen. Das hing natürlich auch mit dem Rasen zusammen, der ja, dann manchmal auch über Nacht noch sehr, sehr nass geworden ist. Sagen wir es mal so. Und die wussten dann gar nicht, was hier los ist.
Ja, das war auf jeden Fall ein Faustpfand. Früher hat Stefan mir auch von berichtet. Und oh, ich habe jetzt mal noch mal gegoogelt und habe mir mal, da schwelle ich so ein bisschen in den Erinnerungen auch, die alten Spiele mir angeschaut. Man kann auf YouTube, glaube ich, noch mal ein Spiel gegen Karl Zeiss Jena verfolgen. Aus der Drittliga-Zeit, wo der Sportdirektor Linke nochmal ein Interview gibt und sagt, ja, es ist super schwierig hier zu spielen. Das war sicherlich auch in der Vergangenheit ein Faustpfand. Jetzt haben wir natürlich einen anderen Rasen, der in den nächsten Wochen noch besser wird. Wir haben ihn jetzt nochmal am Mittwoch besandet und aerifiziert. Also der wird noch grüner, noch saftiger, noch besser werden in Zukunft. Und deswegen ist ja auch ein bisschen unsere Aufgabe, auch zu schauen, dass wir jetzt nicht nur uns über Einwürfe, Eckbälle und Standards definieren, sondern da auch immer, wir haben mit Mika Eickhoff einen technisch versierten Spieler geholt, mit Michael Icke haben wir einen super Fußballer geholt. Also wir müssen auch schon noch Fußball spielen. Das wissen auch alle bei uns, das können wir auch. Noch einfacher, wenn wir 1-0 führen und Schiller erstmal einen Einwurf macht und irgendeiner den reinköpft. dann wird es oftmals leichter für uns auch, fußballerische Lösungen zu finden. Und auch so ein Tobi Steffen kann fußballerische Lösungen finden. Also wir haben auch durchaus gute Fußballer bei uns in den Reihen. Klar. Wenn ich an Kalli Steinwender denke, auf der rechten Seite, der jeden Gegner auch mal schwindelig spielen kann. Also die Zutaten sind grundsätzlich da. Jetzt müssen wir es noch etwas besser zusammenmixen, dass wir auch auf unserem Rasen dann auch mal 3-4 gute Staffetten in der gegnerischen Hälfte, im gegnerischen 16er hinkriegen. Aber alles zu seiner Zeit. Erstmal zählt auch, dass wir Punkte holen. Und wir wissen, wo wir ansetzen müssen. Wie gesagt, wir sind nie fertig. Das ist beim Kader so. Das ist bei der Infrastruktur so. Ich schaue jetzt auch schon gerade, welche Verträge wir wieder verlängern können, weil wir haben junge, spannende Kerle dazugeholt. Super Burschen, die wir auch langfristig bei uns sehen möchten. Und dementsprechend sind wir da auch gerade wieder dran, die ersten Gespräche schon zu führen. Wir schauen jetzt aber auch schon, wer sind Spieler, die uns vielleicht nächste Saison verstärken können. Ich möchte in diese Gespräche frühzeitig reingehen, dass du nicht erst im Mai oder Juni den Kontakt zu dem Spieler aufnimmst, sondern auch eine Beziehungsebene aufbaust. Also von daher, wir haben noch viel zu tun in allen Bereichen, aber trotzdem für den Moment sind wir erstmal ganz zufrieden.
Wir machen zum Abschluss nochmal Zuhörerfragen. Eine kommt, passt vielleicht ganz gut, von Marcel Wahlkes, der war 2005 bis 2009 in der Fanszene aktiv, hat damals auch für die Stadionzeitung geschrieben.
Jo, moin Henning, Marcel Wahlkes hier. Eine Frage. Jetzt passiert ja gerade ganz viel rund um Kickers, auch durch eure Mühen und durch euren Einstieg. Und mich würde interessieren, wie lange verfolgst du Kickers eigentlich schon? Also hast du die Zeiten bewusst mitverfolgt, wo das hier langsam losging damals, vor 20 Jahren mit Marc Fascher, der hier den Verein so ein bisschen auf Vordermann gebracht hat, sportlich, und dann damals schon von Emmerlingen in der ersten Amtszeit übernommen wurde. Einfach diese Zeiten, wo alle Kickers-Fans heute noch feuchte Augen kriegen mit Auswärtsspielen am Millerntor, in Düsseldorf, in Dresden, und die ganzen Zweitvertretungen von Bayern und Dortmund, wo wir hier in Emden alle so ein bisschen Kopf gestanden sind und ja, so ein bisschen davon geträumt haben, dass es vielleicht sogar in die zweite Liga geht. Genau, da haben wir natürlich alle Lust drauf, dass wir wieder träumen dürfen. Aber ja, mich würde interessieren, hast du das damals schon bewusst mitverfolgt und damals schon vielleicht Lust auf Kickers bekommen?
Ich glaube, Marcel hat jetzt auch wieder ein bisschen feuchte Augen bekommen.
Ja, Marcel, danke für die Frage. Träumen ist immer erlaubt. So, ich bin ein Mensch, der sehr viel träumt, auch wirklich im Schlaf viel träumt. Ich habe witzigerweise heute Nacht geträumt, dass Kalli Steinwender zu mir kommt und gesagt hat, ich möchte gerne Spielertrainer in der Kreisliga werden. Das war mein heutiger Traum heute Nacht. Witzigerweise habe ich noch gar nicht mit ihm darüber gesprochen, aber es war mein Traum. Also nochmal, Marcel, träumen ist erlaubt, Kickers verfolgt. Also ich habe sie damals immer schon in der Sportschau gesehen, wenn sie in der dritten Liga gespielt haben. Und habe immer schon gedacht, boah, so ein kleines, kompaktes Stadion, das finde ich echt richtig geil. Da habe ich Bock drauf, das mag ich einfach. Und dann, ja, ich habe selber noch mit dem TV Dinklage in meinen letzten Jahren als Spieler nochmal in der Landesliga im Ostfrieslandstadion gespielt, kann mich noch erinnern, wir haben mit Dinklage verloren, ich habe einen Kopfball an die Latte gesetzt, an den Pfosten war es, glaube ich, ja, von der Trainerbank war es aufs rechte Tor, da habe ich noch so gedacht, Wahnsinn eigentlich jetzt so, wie wenig hier los war, ich glaube, wir hatten 250 Zuschauer dann in der Landesliga, als Dinklage da mit mir gespielt hat. Ja, und trotzdem hat man natürlich immer auch gemerkt, auch gerade aus vergangenen Tagen, ich habe jetzt auch die Chronik ja noch zu Hause liegen, habe ich mir mal durchgeblättert, was da für Auswärtsspiele mit Düsseldorf, Union Berlin und so weiter waren. Und ja, ich glaube jetzt nicht, dass wenn Kickers Emden in der dritten Liga spielen würde, dass wir der größte Verein in der dritten Liga wären, aber wir wären trotzdem, glaube ich, ein charmanter Verein mit so einem kleinen Alleinstellungsmerkmal irgendwo im Nirgendwo, ja, aus Friesland, so das gallische Dorf, was ich so super sympathisch und auch charmant finde. Und ja, jetzt machen wir Step by Step, wie es im Leben meistens so ist, einen Schritt nach dem anderen. Jetzt haben wir schon ein paar gegangen. Jetzt gucken wir mal, dass wir in der Regionalliga dieses Jahr wettbewerbsfähig sind. Ich glaube, das sind wir. Das können wir schon mal vorab sagen. So, und dann versuche ich den Kader nochmal nächste Saison ein bisschen aufzupimpen, dass wir nochmal vielleicht auch einen Angriff starten können, auch mal gezielt zu sagen, hey, jetzt wollen wir mal nicht nur den Klassenhalt schaffen und wenn es geht, irgendwo im Mittelfeld landen, sondern jetzt wollen wir mal in die Top 5 rein. Das wollen andere auch. Andere Mütter haben auch gute Fußballer, wie es so schön heißt. Aber ich glaube, wenn wir ja den Plan, den wir haben, weiter verfolgen, bei uns bleiben, wenn wir kreativ sind, dann lass uns das Träumen nicht verbieten und schauen, wo wir in 3, 4, 5 Jahren sind. Und wenn es ganz gut läuft, der Fußball schreibt kuriose Geschichten, spielen wir vielleicht mal irgendwann wieder am Millerntor. Ich habe jetzt eine Berichterstattung gesehen vom Spiel Elversberg gegen Köln. Da hat der Reporter gesagt, das waren vor ein paar Jahren noch 3 Klassen, die sich beide Mannschaften getrennt haben. Und jetzt spielen sie in der gleichen, also es kann so schnell gehen. Ja. Oldenburg war auch noch dritte Liga, da war Kickers Oberliga, so, also jetzt spielen wir in der gleichen Liga. Es kann schnell gehen, wenn man die richtigen Entscheidungen trifft, so, manchmal trifft man im Leben auch nicht immer die richtigen Entscheidungen. Wir müssen sehen, dass wir mehr richtige als falsche treffen und dann können wir weiter träumen.
Ja, habe ich gestern noch gesehen. Horst Steffen, Trainer bei Elversberg. Früher, glaube ich, sogar mit Emmerling zusammen Bundesliga gespielt.
Sehr sympathischer Mensch und auch sehr sympathischer Trainer.
Ja?
Ja, wir machen das Trainingslager für Elversberg auch immer im Winter und
oh ja.
Ist auf jeden Fall ein Trainer, der, ja, der die richtigen Worte wählt mit seinen Jungs.
Tolle Arbeit da. Nächste Frage kommt von Kai Schulmann, den kennst du, glaube ich, auch. Und wer das nicht weiß als Zuhörer, der erkennt ihn eigentlich immer an der Großheide-Flagge, die bei allen großen Fußballspielen hängt und die auch immer gerne eingeblendet wird. Hören wir jetzt mal rein, was Kai hören möchte.
Moin Henning, hier spricht Kai Schulmann. Ja, da du bei Kickers ja meistens sehr angespannt bist und kaum Zeit hast für irgendwelche Fragen, nutze ich mal die Chance hier, um dir ein paar Fragen zu stellen. Also erstens würde ich gerne wissen, was dich dazu bewogen hat, zum BSV Kickers Emmen zu kommen und welche Ziele du hier verfolgst. Und dann hätte ich gerne noch gewusst, was abgesehen vom Aufstieg in die Regionalliga, was dein schönstes Erlebnis war, also dein schönster Moment beim hier in Emden. Und selbstverständlich will ich auch wissen, was dich am meisten gewurmt hat. Also worüber du dich aufgeregt hast. Und ich weiß, das kannst du sehr gut. Also viel Spaß noch, danke für die Antwort und bis bald. Ciao.
Also ich glaube, die ersten beiden Fragen haben wir im Laufe der Sendung schon ausführlich beantwortet. Vielleicht mal zu den letzten. Was gab es einen schönsten Moment für dich?
Lass mich kurz überlegen. Schönster Moment. Natürlich ist ein Aufstieg immer ein schöner Moment. Darauf konnten wir uns ja aber ein bisschen darauf einstellen, auch am Ende, dass der kommen wird.
Ja.
Ich glaube, wenn du das so siehst, dass wir gegen Meppen 6200 Zuschauer im Stadion haben, auf dem Freitagabend neuer Rasen verlegt ist, im Stadion wurde viel gemacht und du sitzt auf der Tribüne mit leicht feuchten Augen und du bejubelst einen 1-0-Sieg, ich glaube, dann war das schon ein Moment, den man gerne festhalten möchte.
Und was dich besonders gewurmt hat?
Ja, was mich besonders gewurmt hat, waren schon auch Unehrlichkeiten im Vorfeld des Vereins, bevor wir gekommen sind, dass nicht alles so war, wie es uns dargestellt worden ist. Das hat mich schon gewaltig gestört, muss ich sagen, weil nochmal, ich kann damit leben, wenn das Schiff schiffbrüchig ist, aber man kann nicht sagen, dass der Motor noch funktioniert, wenn er gar nicht mehr da ist. Das hat mich schon gestört, muss ich sagen. Das nehme ich dann auch persönlich, ja.
Wir haben noch eine letzte Frage, die ist zum Thema Stadion von Dennis Friese.
Moin Herr Rieselmann, moin Christian, vielen Dank für die Anfrage. Mein Name ist Dennis Friese vom WT Loppersum. Wir vom WTL finden es spannend, was gerade alles bei Kickers passiert und haben folgende Frage an Herrn Rieselmann. Vor vielen Jahren habe ich für die Emner Zeitung eine Beilage designt, in der wir die Pläne eines Stadionneubaus auf dem Kickers-Gelände abgebildet haben. Sind Ihnen die Stadionpläne bekannt und halten Sie es für möglich, dass Kickers in der Zukunft einmal in einem neuen Stadion auflaufen wird? Wir sind gespannt auf die Antwort und wünschen noch einen angenehmen Podcast. Ciao.
Ja, Dennis, erstmal wichtig ist, also alle können mich duzen, keiner muss Herr Rieselmann sagen. Ich glaube, dafür bin ich auch noch zu jung und zu sportlich, hoffe ich jedenfalls mal. Also auch im Stadion, auch wenn Kai hat gerade gesagt, ich bin immer kurz angebunden, weil ich unter Strom stehe, aber alle können mich ansprechen. Und ja, zum Stadion, also ich glaube, auf der einen Seite finde ich es mega charmant, was wir für einen kleinen Hexenkessel da in Emden haben. Gerade wenn da, ich sag mal, 2000 Zuschauer plus drin sind, dann sieht das schon relativ voll aus. Manchmal frage ich mich schon so, wo sollen hier 7000 Zuschauer reinpassen? Gegen Meppen habe ich mich auch gefragt, wo hier noch 1000 mehr reinkommen sollen.
Ja, unvorstellbar.
Da müssen wir fast auf dem Dach stehen, so ungefähr. aber ja, also ich finde grundsätzlich, muss ich wirklich sagen, da bin ich vielleicht auch noch ein bisschen Nostalgiker, aber ich finde so ein altehrwürdiges Stadion schöner als so neue Schüsseln, die dann so ein bisschen weniger Charme haben. Und ich würde jetzt erstmal im ersten Schritt, deswegen haben wir ja auch noch, wir könnten jetzt auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen und eine LED-Anzeigetafel kaufen, aber ich finde es irgendwie, wenn Gerd da noch seine Nummern da reinschiebt, so ein bisschen wie auf der alten Försterei bei Union Berlin. Ja. Also diesen Fußballcharme, so, das wollen wir uns auch schon nicht nehmen lassen. Das ist auch ein bisschen, finde ich, das sind auch wir so ein bisschen, weil wir traditionell veranlagt sind. Das finde ich irgendwie cool und auch wichtig. Und wir haben auch die Uhr auf 5:12 gestellt, wer das mal im Ostfrieslandstadion sieht. Das ist auch mit ein bisschen Augenzwinkern, weil es war wirklich schon 5:12 und es hat so ein bisschen das Symbolcharakter auch für uns. Und ich finde es irgendwie auch ganz cool, dass die Anzeigentafel nicht geht, auch wenn es natürlich viel moderner und viel zeitgemäßer ist, wenn sie jetzt funktionieren würde. Deswegen finde ich, die Stadionpläne habe ich gesehen. Die waren auch, glaube ich, in der Chronik mal zu sehen. sind natürlich jetzt für den Moment schwierig umsetzbar, weil dafür müssen wir sportlich auch noch mehr performen oder noch weiter performen. Mehr ging ja aktuell noch nicht, aber zumindest müssen wir es auch nachhaltig machen. Und ich glaube, dann kommt das Step by Step. Wir müssen gucken, also selbst wenn wir mal jetzt träumen würden und wir sind in 2-3 Jahren Regionalligameister, dann müssen wir natürlich auch unsere Hausaufgaben schon im Vorfeld mal machen, eine Machbarkeitsstudie durchführen. Wäre das Stadion eigentlich noch drittligatauglich? Wahrscheinlich so nicht. So, wir bräuchten eine Rasenheizung, dafür hätten wir ein Jahr Zeit. Wir bräuchten mehr Sitzplätze. Die Statik müsste mal überprüft werden. So, alleine Pressetribünen und Technik und so weiter und so fort. Also ich glaube, da müssen wir eine Menge machen. Aber natürlich wäre unser erster Ansatz, alleine schon aus Kostengründen, glaube ich, das Stadion funktionsfähig für die dritte Liga zu machen. Und wenn wir ein neues Stadion bauen würden, dann würde ich es auch eher so wie Fulham machen, dass es so ein richtig enges, kleines Schmuckkästchen ist, wo die Sitzschalen schon unten anfangen, wo die Fans so dicht wie möglich dran sitzen. Ich finde es auch, habe ich auch schon mal überlegt, so, ich finde es ein bisschen schade noch, dass hinterm Zaun beim Kickers noch oder hinterm Tor noch ein Zaun ist. Den würde ich eigentlich auch gerne weghaben, dass die Leute noch dichter dran sein können. Also von daher, neues Stadion ist natürlich super für die Zukunft, gerade auch wenn du im Hospitality-Bereich was machen kannst mit VIP-Gästen und die haben eine VIP-Loge im Stadion drin. Da können wir von träumen, wenngleich das alles noch ein bisschen weit weg ist. Aber für den Moment versuchen wir es erstmal mit den Möglichkeiten, die wir haben, aus dem altehrwürdigen Ostfriesland-Stadion das Maximale herauszuholen.
Wir wollen zum Schluss nochmal auf ein besonderes Ereignis hinweisen, wahrscheinlich auch für euch. David Schiller wird ja am kommenden Samstag zu Gast sein im Sportstudio und auf die Torwand schießen, durch sein tolles Tor, das er in Celle erzielt hat. Sebastian Ploog, technischer Direktor bei Kickers, der war ja schon mal zu Gast an der Torwand. Ich weiß nicht, ob das jeder so auf dem Schirm hat. Damals hat er bei BV Kloppenburg gespielt und hat 2017 dort 4 Dinger an der Torwand verwandelt. Lars, hebt den Finger.
Kann man sich bei YouTube noch angucken, wie er die Dinger da rein zirkelt. Ja. Sehr sympathischer Auftritt
übrigens. Ja, ist so. Und ich habe ihn mal gefragt, welche Erinnerungen er an damals hat und welche Worte er David mit auf den Weg geben möchte.
Moin David, du Einwurfmonster, Kopfballmonster und vielleicht bald auch Torwandmonster. Ich sag dir, da wartet ein riesiges Erlebnis auf dich. Pack dir deine Familie ein, genießt dieses Event. Schon allein die Vorbereitung hinter den Kulissen ist sehr, sehr spannend. Du darfst auch vorher noch an der Torwand ein bisschen üben. Ich habe damals 4 Treffer erreicht. Das war mehr, als ich erwartet habe. Durfte an die Torwand, weil ich ein Fallrückzieher-Tor gemacht habe. Dein Tor mit der Hacke hinterm Standbein war ja mindestens genauso überragend. Ja, und keine Frage, was ich jetzt von dir erwarte. 5 Treffer kommen mir nicht mit weniger nach Hause. Viel Spaß und ja, daran wird man sich lange zurückerinnern, das kann ich dir sagen.
Wow. Ja, kein Druck. Aber
Druck ist was für Leistungsschwache, oder?
Ja, genau.
David kann ich nur köpfen, der wird auch ein paar reinhauen.
Vielleicht darf er die auch werfen, dann
geht die Wand kaputt. Wäre zu einfach für ihn.
Aber der Plogi ist clever, er weiß, wie er es macht. Er kann sich da ganz clever rauswinden. Ich sage immer, er ist ein kleiner Beamter, ich habe ihn sehr lieb. Aber er kann den Druck gerne weitergeben, da ist er ganz clever auch, wie er es macht, ja.
David, ich weiß ja, dass du zuhörst. Schöne Grüße und tollen Auftritt wünschen wir dir. In der kommenden Woche werden wir David hier in der Sendung auch mal dazu hören und wird dann auch noch auf die Nachricht von Sebastian reagieren. Henning, was möchtest du David mir noch auf den Weg geben? Das ist eine tolle Sache für den Verein, oder?
Auf jeden Fall. Soll er genießen, soll er einfach erfrischend rangehen und dementsprechend so viele reinhauen, wie er kann. Und wenn er keinen reinhaut, muss er einen ausgeben, aber er wird trotzdem mit offenen Armen wieder empfangen hier bei uns.
Das ist wahrscheinlich gut zu wissen. Henning, vielen Dank für deinen Besuch.
Sehr gerne, hat Spaß gemacht.
Dass du die Zeit genommen hast, hier ausführlich zu antworten. Vielen Dank. Vielen Dank, Lars.
Gerne doch.
Und vielen Dank an euch Zuhörer da draußen fürs erneute Einschalten. Macht's gut und kommt gut durch die Woche.
Bis dann.
Hey, ihr wolltet schon immer wissen, wie es hinter der Fassade der Stars aussieht? Dann seid ihr beim neuen Podcast Behind the Fame von NWZ Online genau richtig. Darin geht es um echte Geschichten norddeutscher Persönlichkeiten, kometenhafte Aufstiege und schockierende Skandale. Das alles ungeschminkt und authentisch. Jetzt kostenlos überall, wo es Podcasts gibt. Gleich reinhören.